15 Jahre als Bundestrainer sind natürlich eine lange Zeit im schnelllebigen Fußballgeschäft heutzutage natürlich geradezu eine Ewigkeit.
Geradezu eine Ewigkeit. So lange ist dieser junge Mann schon im Amt. 15 Jahre. Joachim Jogi Löw war das. Und jetzt hat er ihn angekündigt. Seinen Rücktritt, den ja schon einige ihm schon vor, ja, weiß nicht, 2-3 Jahren nahegelegt haben, aber jetzt ist es passiert. Jogi nimmt nochmal die EM mit und tritt dann zurück. Und damit herzlich willkommen zur Doppelspitze, der Fußball-Podcast, Folge 65. Natürlich die Nachricht der Woche aus fußballdokumentarischer Sicht, das ist klar. Deswegen werden wir natürlich auch heute hier in der Folge über den Rücktritt von Joachim Löw als Bundestrainer sprechen, das ist völlig klar. Aber auch sonst haben wir frische, schöne, aktuelle Themen parat. Mein Name ist Leon Ginzel und mir mal wieder visuell, aber auch audiovisuell zugeschaltet ist mein geschätzter Kollege Paul-Henning Schneider in Berlin-Friedrichshain. Ich grüße dich.
Hallihallo. Ja, ich grüße dich, Leon. Ich grüße alle zu Hause an den mobilen und immobilen Empfangsgeräten. Und ja, das ist die große Nachricht. Das werden wir ausgiebig besprechen. Und haben aber auch einen Bundesligaspieltag vor uns. Und ganz viele andere tolle Themen. Und ja, das wird eine tolle Folge heute. Ich freue mich drauf.
Ja, wir werden unter anderem über die nach wie vor anhaltende Gladbach-Krise sprechen, über die neuen alten Hertha-Sorgen, Schalkes Abschiedstour nach diesem 0-5 gegen Wolfsburg. Ich denke, da kann man mittlerweile wirklich schon davon sprechen, aus der ersten Liga die Abschiedstour. Und wir blicken natürlich nochmal auf das internationale Parkett, gucken, was in der Champions League passiert ist, was noch passieren wird und auch ein kurzer Blick in unsere Lieblingsliga, die Europa League, weil da so Knallerpartien wie Granada gegen Molde gespielt werden. Und das ist ja passiert, das Spiel, und wie das ausgegangen ist, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr euch nicht nachgeguckt habt, das werden wir euch nachher erzählen und auch was sonst so passiert ist. Das alles hier also in Folge 65 und ich würde sagen, es kann losgehen. Intro ab.
Alles bla 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 ist das.
Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen.
Der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute, den Routiniersichter Ginzel und Neuzugang Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt.
Zeiger! Ja! 5 Sekunden auf dem Platz, 5 Sekunden!
Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
Und zwar am 14. März 2021, die Folge 65. Und wir werden heute uns den 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga angucken. Und begrüßen euch recht herzlich zur neuen Folge Doppelspitze. Leon, wie hast du die Knallernachricht? Wobei, darüber reden wir eigentlich erst später, ne? Die kleine Nachricht mit Jogi Löw werden wir später behandeln.
Naja, aber wir können ja schon gerne auch da kurz drüber reden, Henning. Du musst dich ja hier nicht streng an diesen Ablauf halten. Das ist ja völlig okay, gerade wenn solche Eilmeldungen reintrudeln, reinspringen in die Agenturabläufe in dieser Woche, dann muss man das natürlich auch mal kurz schon am Anfang dieser Folge nochmal aufgreifen. Nee, ich habe das tatsächlich einfach über eine Eilmeldung auf meinem Handy gesehen und dachte mir so, oh, okay, das kommt jetzt irgendwie überraschend, dass er das jetzt bekannt gibt. Aber ich finde, das ist meistens auch so ein ganz guter Zeitpunkt dann, wenn man denkt, oh, das ist überraschend, weil es ist halt auch nervig, wenn man sich, also ich glaube auch seiner Position, da werden wir ja noch später drüber reden, in der zweiten Hälfte hier. Ich hatte auch das Gefühl, dass er schon auch so ein bisschen, ja, nicht pisst, aber er ist schon auch so ein bisschen so nach dem Motto, nee, ich wollte das auch hier für mich jetzt diese Entscheidung treffen und mich nicht irgendeinen öffentlichen Druck hingeben und deswegen habe ich das jetzt genau jetzt gemacht und hatte sozusagen die Kontrolle noch darüber, was ja auch okay ist. Aber genau, also ich fand es überraschend, habe das auf meinem Handy gesehen, dachte mir, okay, krass und ja, ist dann irgendwie so ein bisschen untergegangen trotzdem in der Woche, war ja relativ am Anfang und, also das heißt untergegangen, aber es ist dann halt doch eine von vielen Nachrichten wieder diese Woche gewesen, es gab ja auch andere Fußballereignisse, Champions League und so und sowieso generell Corona bestimmt ja weiterhin das Geschehen, aber das war natürlich trotzdem eine der Meldungen, zusammen natürlich mit dem Rücktritt von Dieter Bohlen als Jurymitglied von, vom, was ist das, DSDS-Superstar, wo tritt er denn zurück eigentlich? Bei allen Ämtern, Henning, da bist du ja eher drin, da bist ja hier der Promi-Experte.
Ja, der tritt zurück. Wahrscheinlich wird kolportiert aus Insiderkreisen, auch nicht freiwillig. Tritt er zurück aus allen Ämtern. Also der ist bei DSDS raus aus der Jury in der nächsten Staffel und beim Supertalent, glaube ich, auch. Das sind die beiden Hochämter, die Dieter Bohlen gerade ausfüllt im deutschen Fernsehen und die werden beide neu besetzt werden.
Und warum nicht ganz freiwillig?
Also das ist jetzt, bewegt sich alles im im Dunstkreis des, des Hörensagens, aber man hört so aus den Kreisen, vertraulichen Kreisen, dass das nicht Dieter Bohlens Entscheidung war, sondern dass da der neue Senderchef von RTL wohl auch ein Wörtchen mitentschieden hat und das Format verjüngen möchte. Und da sieht man dann nicht Dieter Bohlen in dem neuen verjüngten Format.
Vielleicht kann er doch nochmal mit einer Botox-Einheit oder so ein paar gefärbten Haaren mehr noch nachlegen in der Verjüngungskur. Okay, ja, spannend. Das ist ja interessant. Na gut, vielleicht kann er sich ja bald dann mit Jogi zusammen auf die Tribüne setzen, wenn das alles wieder möglich ist und Fußballspiele gucken. also über den Rücktritt von Joachim Löw werden wir nachher noch sprechen. Auch natürlich, wer ihm nachfolgen könnte. Da werden wir ein bisschen ein paar Namen diskutieren. Da gibt es ja schon eine kleine Debatte, die da losgetreten wurde. Und das ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wer das machen wird. Und eine andere Trainerdebatte, und da steigen wir mal ein in den 25. Bundesligaspieltag, zieht sich jetzt ja schon seit Wochen hin, wurde zwischendurch geklärt, ist jetzt aber wieder neu aufgeflammt. Denn Freitagabend, wir beginnen mal chronologisch, verliert Borussia Mönchengladbach zum 6. Mal in Folge eine wirklich schwarze Serie. Diesmal mit 1:3 in Augsburg, was ja nun wirklich jetzt auch kein, ja, keine First-Class-Mannschaft ist, sondern eher auch so unteres Mittelfeld. Und die Krise geht also weiter und Marco Rose, der Trainer also, der eigentlich schon für Ruhe sorgen wollte mit seiner Entscheidung, hat jetzt neue Turbulenzen da entfacht, weil er eben einfach keine Ergebnisse mehr liefert mit seiner Mannschaft und immer weiter runterrutscht. Die werden jetzt, sind jetzt Tabellenzehnter, können da sogar noch weiter runterrutschen, wenn Teams wie Hoffenheim und so weiter punkten. Bremen hat jetzt, hat jetzt verloren gegen Bayern, das war gut, aber es ist schon wirklich bitter, ne? Also, Henning, dein Gefühl, bleibt er oder wird er doch noch vor Saisonende rausgeschmissen?
Es ist eine ganz absurde Situation. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die den rausschmeißen, weil sie ja kurz vorher noch so zu ihm gehalten haben. Also, das war ja das große Thema für Gladbach, ob sie es schaffen, Rose zu halten und haben das dann verloren gegen Borussia Dortmund, dieses Kapitel. Und na klar, also die Ergebnisse jetzt, ich glaube, jeder andere Trainer, das heißt jeder andere Trainer, aber in jeder anderen Situation wäre der Trainer jetzt ein großes Thema und vermutlich auch schon raus. Aber das ist also ganz absurd, wenn die jetzt den Trainer rausschmeißen, den sie ja vorher um jeden Preis halten wollten. Es ist wirklich, es hat auch ganz schwierig, jetzt nächste Saison da bei Dortmund zu starten für Marco Rose. Ich meine, Neuanfang ist ein Neuanfang, aber das ist wirklich, dass es jetzt so katastrophal läuft, hätte, glaube ich, niemand gedacht. Also ich hätte es zumindest nicht gedacht.
Ich weiß, dass in Marokko jetzt im März die Rosenblüte im Tal der Rosen wieder beginnt. Also vielleicht ist das ein gutes Zeichen für ihn. Vielleicht geht es jetzt doch nochmal aufwärts. aber du sprichst es an, also der Start in Dortmund, der wird schwierig für ihn werden. Oder was heißt Start? Also generell jetzt einfach da reinzukommen und mit dieser Last der Negativserie, die ja hängen bleibt irgendwie jetzt am Ende in Gladbach, dann da zu starten. Zumal mit Terzic eben jetzt auch ein Trainer da gerade auf dem Stuhl sitzt, der auch gute Ergebnisse liefert. Ja. Das macht es ja noch komplizierter, der dann auch irgendwie wieder ins zweite Glied zurückrücken muss und so. Also, ist schon nicht so einfach. Und ich, aus Gladbachs Sicht, also im Grunde musst du ihn jetzt entlassen, weil gegen Man City werden sie wahrscheinlich auch verlieren. Dann kommt Schalke. Also, wenn sie gegen, sagen wir mal so, wenn sie gegen Schalke nicht gewinnen, also selbst wenn sie da nur einen Punkt tun oder so, dann muss er ihn entlassen, weil er muss ja irgendwie noch was tun, damit sie, es geht ja auch um Geld, es geht ja auch um die nächste Saison, um da wieder sich international zu qualifizieren, um halt auch den relativ teuren Kader, der ja mittlerweile da spielt, mit Player, mit Thuram, das sind ja alles Leute, die auch Geld kosten. Und wenn er nicht viele Leute verkaufen möchte, wie jetzt vielleicht ein Neuhaus oder so, der, was ich mir ganz gut vorstellen könnte, mit Rose dann nach Dortmund geht zum Beispiel oder so, dann musst du halt jetzt irgendwie doch wieder reinkommen, zumindest in die Europa League. Und dafür brauchst du Siege. Und wenn du schon gegen Augsburg verlierst, obwohl du echt ja auch kein schlechtes Spiel machst, sie haben ja riesen Chancen gehabt, Elfmeter verschossen, richtig bitter noch mit von Stindl, der normalerweise ja auch immer verlässlich trifft. Also es passt ja auch in die Situation rein. Hatten sonst noch zig Chancen. Teilweise auch enorm gut gehalten von Ginkiewicz, der insgesamt eine starke Saison spielt bei Augsburg. Aber trotzdem kannst du ja nicht in, also es passt nicht zu den Ansprüchen von Gladbach. Und so langsam muss auch Eber sich mal fragen, okay, das Treuegelübde, was ich hier abgelegt habe, passt das irgendwie noch? Er hat ja gesagt im Sportstudio, dass der neue Trainer für den Sommer, da ist er schon relativ weit mit den Personalplanungen, also da scheint es bald Vollzug zu geben. Und wenn du dann interimsmäßig halt jemand anderen installiert bist zum Ende der Saison, so wie jetzt Terzic bei Dortmund, why not?
Das stimmt. Marokko-Rose, könnte man fast sagen, zu der Rosenblüte. Ist es natürlich auch so, dass wenn jetzt Marco Rose nach Dortmund kommt in der nächsten Saison und Edin Terzic wieder als Co-Trainer installiert wird, weiß man ja, dass der Co-Trainer ist ja so die erste Wahl für eine Interimslösung, wenn es mit dem neuen Trainer nicht so klappen sollte. Also wenn jetzt Marco Rose in Dortmund nicht liefert, weiß er hat hinter sich einen, der nicht nur als Co-Trainer überzeugt hat, sondern der auch schon als Cheftrainer überzeugen konnte. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob die sich jetzt schon kennen und auch schon mal zusammengearbeitet haben, aber vielleicht auch keine so angenehme Situation, wenn du weißt, der Club wird nicht allzu lang zögern, diesen Schritt zu tun eventuell, weil einfach die Sicherheit da ist, dass der Co-Trainer auch Cheftrainer machen kann. Also es gibt ja viele Konstellationen, in denen dann der Co-Trainer, dem das erstmal zugetraut werden müsste. Und das ist schon, also birgt Sprengstoff in sich, die Situation, würde ich sagen.
Ja, das ist etwas martialisch ausgedrückt. Aber ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, es ist insgesamt jetzt auch mal, wenn angenommen, Terzic ist ja gar nicht so unrealistisch, holt jetzt den DFB-Pokal oder kommt in der Champions League super weit.
Ja.
So, dann hast du den da in der nächsten Saison als Co-Trainer sitzen und Rose kommt mit, weiß ich nicht, Gladbach Platz 12 da an oder so und gegen Man City rausgeflogen im Achtelfinale, was man ja tun kann, ist ja jetzt keine Schande oder so. Aber ja, ist halt dann auch irgendwie bitter. Also ja, es wird schon auf jeden Fall trinken. Aus Gladbacher Sicht, ich meine, die Fans sind, glaube ich, richtig am Abkotzen, weil es ist ja einfach eine grausame Wendung jetzt in dieser ganzen Saison. Ja, wirklich eine gute Saison gespielt, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Erfolgstrainer sagt, tschüss Leute, ich bin weg. Dann bricht alles ein, du rutscht ab, fliegst aus dem Pokal, fliegst wahrscheinlich aus der Champions League, qualifizierst dich eventuell nicht für nächstes Jahr für die europäischen Plätze. Also da muss jetzt wirklich was passieren. Deswegen, ich glaube auch, dass Eber da doch noch was macht, könnte ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht jetzt nicht direkt nach diesem Spiel oder wird jetzt Man City auch nochmal abwarten, weil jetzt kannst du ja eh nicht wechseln vor dem Spiel, ist ja schon am Dienstag. Ja. Und dann wird er sich Schalke nochmal angucken. Und ich meine, wenn sie das nicht gewinnen, ich meine, sorry, also Schalke ist ja nun wirklich gerade die Schießbude der Liga. Das ist ja, außer Hoffenheim schafft das ja jeder, sogar Hertha, gegen Schalke zu gewinnen.
Ja, und Stichwort Hertha, ich meine, das Spiel gegen Augsburg war jetzt auch dahingehend schwierig aus Gladbacher Sicht, weil Augsburg ja in der letzten Woche gegen Hertha gezeigt hat, dass sie nach einer damals sehr, sehr frühen Führung auch durchaus ein Spiel wieder weggedreht bekommen können. Und auch Gladbach war ja auf Kurs. Also der verschossene Elfmeter war der vor dem 1-0 von Augsburg? Ich meine, ja. Bin gar nicht ganz sicher. Ich meine, erst war der verschossene Elfmeter von
Spiel. Ja, genau. Ja,
also die Chance in Führung zu gehen, verdaddelt. Dann das 0-1 aus Gladbacher Sicht und dann ja der Ausgleich durch Neuhaus. Und dann hätte man eine Phase gehabt, wo man das nochmal drehen kann. Und das ist Gladbach nicht gelungen. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, dass es was Mentales gerade ist. Also, dass es nicht am Sportlichen liegt, es ähnlich ist, eine Top-Mannschaft. Dass sie es halt nicht schaffen, den Hebel im Kopf umzulegen und aus diesem zurückgekämpften 1-1 dann einen Gladbacher Sieg zu machen, sondern dass Augsburg dann kommt und dann steht es irgendwann 2-1 und gut, das 3-1 fällt in der 90. dann, da ist dann ein Konter gelaufen nochmal, geschenkt, aber es könnte sein, dass das Zeichen dafür sind, dass man vielleicht mit einem neuen Trainer nochmal den Abwärtstrend etwas umknicken könnte nach oben zum Saisonende.
Ja, und Eberl hat sich natürlich auch mit diesem Treueschwur so ein bisschen selber ein Eins-Nest gelegt, weil jetzt muss er sich irgendwie daran auch halten, ne, und kommt dann auch selber nicht so richtig glaubwürdig rüber, wenn er das jetzt wieder bricht, muss es aber eigentlich machen aus rein sportlicher Sicht. Also alles sehr verzwackt und irgendwie auch selbst erschaffen, diese Krise. Ja. Und dass es ein Kopfproblem ist, siehst du ja auch im verschossenen Elfmeter von Stindl. Also den macht er normalerweise von 10 Elfmeter macht er 9 davon rein und den verschießt er halt, weil er auch im Kopf gerade nicht da ist. So.
Ja.
Also das ist schon bezeichnend. Naja, gut, gucken wir mal uns die Situation an, wie es nächste Woche dann aussieht, wie sie gegen Schalke gespielt haben. Vielleicht schaffen sie auch das Wunder gegen Man City, ist ja gar nicht ausgeschlossen. Aber ja, so richtig dran glauben tut man ehrlich gesagt nicht. Gut, dann nächstes Spiel. Bremen, Bayern, war zu erwarten. Bayern gewinnt 3:1. Es war das 25. Mal in Folge, dass sie gegen Werder ungeschlagen geblieben sind. Das sagt, glaube ich, alles. Und war insgesamt ein souveräner Auftritt. Jetzt nicht keine Glanzleistung, aber schon deutlich verdient natürlich. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, jetzt hat er es geschafft. Lewandowski zieht mit Klaus Fischer gleich in der ewigen Torjägerliste. 268 Treffer, nur noch Gerd Müller vor sich. Und den Rekord will er ja sowieso in dieser Saison auch schon knacken, den Saisonrekord von Gerd Müller mit 40 Toren. Das kann er schaffen, wenn er so weitermacht.
Ja, fehlen noch 8 Tore aus, ich glaube, 10 Spielen. Das ist drin. Nicht mal in jedem Trefferpflicht in jedem Spiel. Also ja, durchaus eine Reichweite.
9 Spiele noch. 25. Spieltag, aber trotzdem. Also er müsste halt wirklich eigentlich nur in jedem Spiel einmal treffen und da trifft er manchmal auch gerne 2 oder 3 Mal. So, also ja, das wäre schon heftig, wenn er das schafft. Das wäre dann tatsächlich, glaube ich, ein Rekord für die Ewigkeit, weil da kommt dann keiner mehr ran, glaube ich. Das ist, also wie würdest du das, da musst du halt echt schon, naja gut, sag niemals nie. Wer weiß.
Ja. Wenn wir mit ich fürchte ja, wenn die Bayern irgendwie 2 Spieltage vor Schluss schon feststehen sollten als deutscher Meister oder 1 Spieltag vor Schluss, dann werden wahrscheinlich alle nur noch Pässe auf Lewandowski spielen, damit er noch 3 Tore macht, die er noch braucht oder so.
Das dann ja, glaube ich auch. Also das ist ziemlich sicher, dass sie das dann auch, wenn das schon alles durch ist, werden sie das genauso machen. Und ja also
das ist jetzt auch nicht so augenfällig, wenn man auf den Mittelstürmer dann Pässe spielt, kurz vorm Tor. Was anderes, wenn jetzt Mats Hummels noch 3 Tore bräuchte, dann gut, würde man vielleicht mehr auffallen.
Ja, aber was irgendwie, was ich mir gerade vorgestellt habe, wenn wir dann so mit 70 irgendwie auf der Couch sitzen und dann kommt so ein neuer Lewandowski schon, oder ich meine, gut, das sind ja auch noch ein paar Jährchen, wer weiß, ob dazwischendurch nicht auch noch mal irgendwann einer kommt. Ein Moukoko oder so, der dann irgendwie 50 Tore in einer Saison schießt oder so. Aber es ist schon schwer vorstellbar, dass jemand diesen Rekord, ich meine, Gerd Müllers Rekord hat es ja auch schon Ewigkeiten gehalten, dass da hier nochmal jemand kommt und den knackt. Ich meine, das ist einfach heftig. Und
ja, Jan-Fiete Arp vielleicht. Ich habe über den mal nachgedacht in der letzten Woche. Der ist so richtig sang- und klanglos verschwunden. Der spielt in der zweiten Mannschaft von FC Bayern mittlerweile. Also der war ja beim HSV, das Riesentalent, ist dann zu den Bayern gewechselt und das hat noch nicht so richtig geklappt mit dem Durchbruch.
Warum hast du denn an Jan-Fiete Arp gedacht in dem Zusammenhang? Das ist ja völlig straight.
Jetzt nicht direkt in dem Zusammenhang, aber ich musste an ihn denken und dann habe ich mal wieder geguckt, ob der noch weggewechselt ist von den Bayern. Aber der ist in der zweiten Mannschaft.
Ja, einer von diesen verlorenen Söhnen, die dann irgendwie gedacht haben, okay, ich schaff's beim FC Bayern, also Cousins von Gladbach, der da auch hingegangen ist. Ja. Oder weiß ich nicht, wann ich Sinan Kurt auch mal da und so. Also irgendwie so komische Leute, also in Anführungszeichen komisch. Also zu früh dahin gewechselt, Nübel jetzt ja auch, sitzt auch die ganze Zeit nur auf der Bank, beschwert sich die ganze Zeit, obwohl er wusste, dass Neuer gesetzt ist. Also da muss man auch mal ein bisschen bei der Karriereplanung darauf achten, dass man vielleicht nicht sagt, okay, ich nehme hier die 500.000 mehr im Monat mit oder im Jahr, sondern warte noch ein bisschen und gehe zu einem Verein, wo ich dann spiele und kann später nochmal irgendwie vielleicht zu einem großen Verein wechseln. Ne? Ja. Naja, aber ich denke, wir können eins sagen, Henning, Jan-Fiete Arp wird diesen Rekord nicht knacken. Ich glaube, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja. Und ich denke, auch da wird das Amen schon vielfach gefallen sein, dass den Abstieg von Schalke 04 besiegelt, ja, weil gibt es nicht auch so eine Kirche in der Schalke Arena oder so? Ich glaube, im Olympiastadion gibt es auch so einen kleinen Gebetsraum. Ich weiß nicht, ob es in der Schalke Arena auch sowas gibt.
Doch, ziemlich sicher. Bei Schalke gibt es auch so eine kleine Kapelle.
Ja. Naja, da werden sie vielleicht jetzt häufiger hinpegeln, noch häufiger, weil 0:5 am Ende in Wolfsburg jetzt gestern, das war schon wieder eine deftige Klatsche. Ja, und ich habe jetzt gerade eben noch gelesen, es gibt Diskussionen, soll ja Ralf Rangnick kommen, um das Ganze nochmal im Rahmen eines neuen Projektes, sein letztes Lebensprojekt, wieder hinzubringen, hinzubiegen dabei Schalke, er war ja schon mal da. Aber jetzt gibt es wohl krasse Differenzen im Aufsichtsrat, weil es gibt Rangnick-Befürworter, dann aber Leute, die ihn nicht haben wollen und da gibt es wohl ordentlich Beef. Laut Medienberichten. Es ist auch wieder so typisch Schalke, dass das dann auch nicht glatt geht. Und naja, Gramotzes, neuer Trainer, ist auch irgendwie so eine die arme Wurst da am Seitenrand. Er wirkt schon sehr klar und auch, glaube ich, ein ganz cooler Typ so, aber kann auch nichts ausrichten wahrscheinlich.
Ist halt auch ein schwieriger Trainerposten, um sich vielleicht für höhere Aufgaben auch zu empfehlen. Ist einfach sehr undankbar, da jetzt gerade Verantwortung zu übernehmen im Verein. Auch weil jetzt, also ich meine, es ist ja rechnerisch immer noch möglich, die Klasse zu halten. Spielerisch scheint es nicht mehr möglich zu sein. Ich weiß nicht, inwiefern da jetzt intern schon auf zweite Liga geplant wird. Gramotzes hat ja einen Vertrag über die Saison hinaus, was ich ein gutes Zeichen finde. Deswegen wird er jetzt wahrscheinlich auch nicht an den Erfolgen in der Bundesliga jetzt gemessen, in auf Schalker Sicht, aber
welche Erfolge?
Ja, eben. Ja, also ich frage mich wirklich, wie Schalke jetzt gerade die letzten Bundesligaspiele sieht, also den Saisonausklang, die letzten 9 Spiele jetzt. Es ist ja auch noch relativ viel, es ist ja nicht so, dass noch 2 Spiele sind. Aber es scheint noch nicht so, dass, wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass jetzt eigentlich alles egal ist für Schalke. Man kann jetzt die jungen Spieler aufstellen, das macht Gramotzes ja auch, hat nicht mehr den Druck, jetzt hier nur irgendeine Klasse halten zu müssen unbedingt, weil das eh keiner mehr dran glaubt. Aber so richtig scheint das nicht zu helfen. Also diese Alles-Egal-Stimmung, die scheint nicht so richtig zu fruchten, weil man sonst nicht so untergeht in Wolfsburg. Ich frage mich, wie bei Schalke intern, also gut, dass die Stimmung jetzt nicht super ist, ist wahrscheinlich muss dann kein Hellseher sein, aber ich frage mich, wie sehr sind die schon auf zweite Liga eingestellt?
Naja, ich glaube, das ist einfach, wenn du jede Woche, jeden Samstag da rausgehst und dann am Ende wieder da 04 oder 05 auf der Anzeigentafel steht, dann bist du irgendwann, das ist, glaube ich, menschlich, auch in so einer Stimmung von wegen, okay, komm, ganz ehrlich, wir schaffen es eh nicht mehr. Also ich glaube, dass das mittlerweile wirklich schon eingesetzt hat bei vielen. Nicht bei allen wahrscheinlich. Du hast ein paar Leute, die auch immer kämpferisch rausgehen. Aber es ist ja Fakt. Das ist ja so wie, keine Ahnung, man hat irgendwie einen Job, auf den man keinen Bock mehr hat und geht dann dahin und weiß eigentlich schon, okay, ich möchte so schnell wie möglich kündigen. Suche mir irgendwie vielleicht eine Alternative schon parallel und bin mit den Gedanken gar nicht mehr richtig da. So ähnlich ist es, glaube ich, bei einigen da schon, die auch dann ein bisschen drauf schauen, nächste Saison dann doch nochmal vielleicht einen Verein zu finden, der nicht in der zweiten Liga spielt. Und ich meine, auch Huntelaar nach wie vor, hat der überhaupt ein Spiel schon mal gemacht?
Ich glaube, nein.
Das ist doch, warum haben sie den überhaupt geholt? Ich verstehe das nicht.
Auch Maskottchen.
Also, es ist alles so absurd, diese ganze Personalplanung da und naja, haben wir ja schon oft drüber geredet. Aber all das sorgt, glaube ich, dafür, dass du irgendwie dann auch als Spieler dir denkst, naja, mein Gott, puh. Was soll's. Ich meine, gut, immerhin, gut, wissen wir nicht, wurde nicht berichtet, aber immerhin gehen sie nicht so wie Pongracic und Brooks von Wolfsburg unter der Woche mal ein bisschen illegal feiern. Oder irgendwann vor 2 Wochen oder so, wann das war. Wurde ja auch in den Medien berichtet, dass die beiden Herren wohl auf einer Party mit einigen Leuten waren, ohne Maske natürlich, mit Drinks und Shisha und dann auch schlauerweise irgendwelche Videos in sozialen Medien davon aufgetaucht. Es ist, also ich meine, gerade Pongracic, der hatte schon Corona, ne? Der hat da auch gut drunter zu leiden. Es ist auch wieder so schlau, also wirklich, es ist auch so, es ist, also mal unabhängig von Vorbildfunktion und generell ein Arschtritt für Leute, die nicht diese Privilegien haben und sich an die Regeln halten, ist das einfach auch so dumm, wenn man selber das schon hatte und dann wirklich auch wirklich eine Langzeitschäden davon trägt, sich dann immer noch nicht an die Regeln zu halten. Weil ich glaube auch nicht, dass er so immun ist. Es ist ja auch schon ein bisschen länger her. Das heißt, er könnte es rein theoretisch sogar nochmal wiederbekommen.
Ja.
Es ist doch, also ich weiß nicht, was sagst du dazu, Henning?
Vielleicht war Rummeniges Appell, dass Fußballspieler vorwiegend geimpft werden sollen, ja auch einfach ein Eingeständnis darüber, dass er weiß, dass sie sich nicht an die Regeln halten können. Und deswegen wäre es für alle besser, wenn die geimpft durch die Lande ziehen würden. Schwierig, weil dass er immer mal wieder auftaucht. Es war ja auch Embolo bei Gladbach, auch so ein Fall. Ja, es ist auf so vielen Ebenen schwierig und schlecht für den Fußball, weil auf der einen Seite und für die Gesellschaft auf der einen Seite ist es halt schlecht, dass solche Partys überhaupt stattfinden. Und dass dann noch quasi Stars, die eine gewisse Vorbildfunktion haben, auf solchen Partys dann gesichtet werden. Ich finde es auch interessant, dass da immer Videos entstehen. Also es scheint wirklich ein Reflex der Generation zu sein. Auch in Situationen, in denen man eigentlich lieber inkognito wäre. Ich sage jetzt nicht, dass die selber Videos gemacht haben, aber jeder auf dieser Party sollte ja das Ziel haben, da nicht enttarnt zu werden, dass man da war und dann trotzdem Videos hochzuladen auf Instagram oder sonst wo, das wirkt auf mich sehr reflexartig fast. Also dass man es nicht abschalten kann, auch wenn es zum eigenen Nachteil ist. Aber es ist auf der einen Seite, ist es schlecht, dass es diese Partys gibt, egal wer da ist. Es ist dann schlecht, dass Leute mit Vorbildfunktionen, die viele, viele Fans und Follower haben, auf solche Partys gehen. Und dann ist es schlecht für den Fußball, weil es noch mehr in Misskredit zieht, in einer Gesellschaft, in der eh viele nicht verstehen können, warum der Fußball, der Profifußball weiterlaufen kann, Amateurvereine nicht trainieren dürfen, das noch weiter erschwert, dass da Verständnis für zu gewinnen in der Gesellschaft, gerade in der Nicht-Fußball-Fan-Gesellschaft. Wenn die jetzt noch auf Partys gehen und ihre Privilegien beruflicher Natur dann quasi im Privaten aufs Spiel setzen. Also
ja, und es ist ja auch so eine Absage an dieses vermeintlich so sichere Hygienekonzept. Weißt du, dass irgendwie immer so hochgehalten wird, unter anderem von Rummenigge und Co. Es ist einfach ein Witz. Also da kann ich gerne auch nochmal darauf verweisen, dass Salomon Kalou suspendiert wurde, weil er einen Corona-Test gefilmt hat. Das ist ja, im Endeffekt ist es ein Witz dagegen, ja. Oder irgendwie auch so, dass er irgendwie da reinkommt, ist gut, Handshake und so. Ja, das war dumm. Das war am Anfang einfach auch wahrscheinlich eine super sensible Phase, wo alle darauf penibels geachtet haben. Aber ganz ehrlich, er ist jetzt nicht da irgendwie mit einer Shampoosflasche in der Kabine rumgewandert und hat irgendwie sonst was gemacht oder so, ja, sondern hat sich, es war dumm, das war auch ein Fehler, keine Frage, aber wenn man das jetzt in der Relation sieht, finde ich so geil, dass solche Leute wie Pongracic und Brooks dann einfach auf dem Spielfeld stehen, drei Tage später und spielen dürfen. So, also es ist halt irgendwie so lächerlich, was sich mittlerweile die Sachen verschoben haben. Und das macht es halt so schwer, dann irgendwie auch so das alles noch ernst zu nehmen, beziehungsweise so mit. Ja, vor allem, also, weißt du, da kann ich alle Leute verstehen, die sagen, es ist unfassbar, wie privilegiert dieser Bereich ist sowieso und wie arrogant sie damit umgehen. So.
Ja.
Und, naja, gut. Ja. Arroganz und Privilegien.
Ja, ein Privileg ist es auch, dass Samstagabend Flutlichtspiel in der Fußball-Bundesliga bestreiten zu dürfen.
Ja.
So wie es Hertha BSC, unsere blau-weiße Hertha, gestern Abend durfte. Es ist ja meistens als Topspiel tituliert beim Übertragungsrechteinhaber. Das ist jetzt nominell nicht immer ein Topspiel. Gerade wenn die blau-weiße Hertha dabei ist, ist häufig auch die untere Tabellenhälfte vertreten. Aber der Gegner hat es in sich. Borussia Dortmund war Gastgeber für das Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC Berlin, das 2:0 für Dortmund ausging. Leider.
Das hast du richtig schön anmoderiert. Das war so eine ganz distanzierte, fast so ein bisschen herausgenommene Anmoderation von einer weiteren Niederlage unseres Lieblingsclubs. Das ist schön, dass du da schon so eine zynische Distanz reinbringst, Henning. Das gefällt mir. Das ist vielleicht auch wichtig, um später wieder mit der Relegation umgehen zu können. Das trainierst du schon mal. Das finde ich toll. Finde ich richtig toll.
Auf jeden Fall. Bin da voll im Training.
Ja, es ist definitiv, war es irgendwie eine bittere Pille da gestern Abend. Mal wieder in dieser Saison, nachdem wir ja gegen Augsburg gewonnen haben. Ich bin ja sehr optimistisch rangegangen. Du hast ja schon wieder deinen Pessimismus versprüht in letzter Folge und hast ja schon wieder den BVB-Sieg hier vorhergesagt. Das, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ja, gestern war, also, hören wir vielleicht mal rein, was Paul Dardai nach dem Spiel gesagt hat und reden dann drüber.
Einfach müssen wir das runterschlucken. Die zweite Halbzeit, darüber müssen wir auch reden, intern mit der Mannschaft. Weil defensive Arbeit, das ist ein Wille, das ist eine Disziplin, machen sie die Jungs. Offensive ist eine Sache mit Qualität und auch mit Mut. Und wenn wir eine Analyse machen über die ganze Woche, wir trainieren nur offensiv. Ja? Defensiv machen wir nichts mehr. Ja, muss ich auch vielleicht nachzudenken, die Training war zu viel oder zu wenig.
Ja, interessant, was er sagt, dass er auch sagt, dass die Defensive kaum noch trainiert wird, sondern eher in der Offensive gerade gebastelt wird. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil da ist auch wirklich, hat man gestern auch gesehen, wieder kreativ ein Vakuum entstanden, gerade wenn jetzt auch ein Kunja nicht dabei ist, ja, aber auch so generell fehlt da einfach der Impuls, das haben wir schon lange und oft gesagt. Und auch ein Guendouzi, der jetzt gestern nicht dabei war, aber der dann auch irgendwie keine richtigen Chancen kreieren kann oder Toussaint sowieso nicht, der eher defensiver spielt. Naja, und wenn du dann hinten halt noch so einen kriegst, wie beim 1-0 von Brandt, ja, so, und Jahrstein da, was er auch immer macht, keine Ahnung, keiner versteht, was er da macht, ja.
Ja.
Irgendwie wollte den so, sah so aus, als wollte er den wie beim Volleyball so wegbaggern, den Ball, und hat ihn dann aber nicht getroffen, als hätte er, vielleicht muss er aber irgendwie zum Sehtest, vielleicht muss er eine Brille kriegen, ich weiß es nicht.
Ja, das sah wirklich super komisch aus. Es sah aus, als wenn er wirklich eine Femtosekunde, bevor der Ball neben ihm einschlägt, den Ball überhaupt erst wahrnimmt. Was er irgendwie, also entweder standen da drei Leute im Weg, oder es ist einfach, war überhaupt keine Reaktion. Also die Reaktion setzt ein, als der Ball schon neben ihm ist. Und dann ist es natürlich wesentlich zu spät. Sieht wahnsinnig schlecht aus in der Situation. Gibt vielleicht Gründe, Ursachen, die man jetzt nicht so sehen konnte. Er hat zwei Weltklasse-Paraden auch. Der eine Kopfball in der zweiten Halbzeit und ich glaube in der ersten Halbzeit noch eine. Also Licht und Schatten bei Rune Jahrstein ist ja auch so eine Personalie, die mit Pal Dardai wieder so über Nacht neu besetzt wurde. Also Schwolo kam zu Saisonbeginn aus Freiburg, war erstmal gesetzt. Dann kommt Pal Dardai wieder und auf einmal spielt halt Pals Torwart Jahrstein wieder. Und das wurde nicht so richtig thematisiert, auch also in meinen Augen nicht so richtig begründet. Ich meine, beide haben jetzt nicht wirklich Riesenpatzer in Massenproduktion quasi erlaubt. Sind beides gute Torwerte, beides wahrscheinlich vertretbare Personalentscheidungen, aber trotzdem hat dieses Spiel gestern wieder ein bisschen sollte Schwolo wieder etwas Auftrieb geben, doch vielleicht mal wieder in der Startelf zu stehen.
Ja, also wie ich Dardai kenne, wird er Jahrstein jetzt durchspielen lassen. Er lässt ja auch Klünter durchspielen, obwohl er auch schon einige Wackler hatte, weil er jetzt irgendwie auf ihn setzt statt Pekarek. Das ist meiner Meinung nach auch ein Fehler, aber gut, so nimmt halt jeder Trainer seine Entscheidung vor, ist ja auch okay, aber wenn die nicht durch Leistung bestätigt werden, dann muss man sich da schon hinterfragen. Jahrstein sehe ich jetzt ein bisschen anders. Der hat halt, das war gestern irgendwie ein, ja, hast halt mal irgendwie so einen komischen, wer weiß, was da war, ja, vielleicht hat er irgendwie, wurde abgelenkt oder keine Ahnung, oder manchmal hast du einfach ja so Momente, wo du dann nicht ganz da bist. Und das war ja relativ windig auch in Dortmund und vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, who knows. Auf jeden Fall ein super merkwürdiges Gegentor, aber wenn du Dardai auch ansprichst, und wir haben ihn ja gerade gehört. Er sagt ja, defensiv trainieren wir gar nicht mehr und Offensive ist eher im Fokus. Gut, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube auch, dass das irgendwie Sinn macht, ne? Und trotzdem war die Einstellung dann auch irgendwie so ein bisschen komisch. Auch beim 2-0 lässt es sich da stark, glaube ich, viel zu leicht abkochen, wenn Mokoko geht da vorbei und schießt auch wieder spitzen Winkel. Auch da, Jahrstein, naja, kann man auch mal halten vielleicht. Also alles in allem wieder so eine ganz unrunde Leistung und da kommt auch noch dazu, dass Darida sich noch rot abholt, weil er da viel zu hart gegen Reus reingeht, wahrscheinlich auch nochmal drei Spiele jetzt raus ist, da fehlt uns auch wieder ein wichtiger Spieler im Mittelfeld. Also, es ist irgendwie, also seitdem Dardai da ist, hat man jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass es sich alles verbessert hat, so wirklich. Klar, irgendwie so ein, zwei Highlights jetzt mit dem Augsburg-Sieg waren da, aber ja, also so richtig grundlegend verbessern hat sie das alles nicht. Und das ist leider wirklich diese Trümmer, die da irgendwie wieder aufgesammelt werden müssen, die einfach schon vorher entstanden sind, ne? Und naja, es wird jetzt auch nicht einfacher. Leverkusen kommt. Dann haben wir das Derby. Das musst du auch erstmal gewinnen.
Ja.
Also es riecht ein bisschen nach Relegation, wenn du mich fragst.
Das ist ein schlimmer Geruch. Gerade wenn man da an die Saison denkt, wo es gegen Düsseldorf ging. Es kommen noch die ganzen Spiele, die ganzen 6-Punkte-Spiele gegen Schalke, Mainz, Köln. Das sind halt echte Pflichtsiege. Nicht nur
ja, aber das Mannschaften. Dass ich kurz unterbreche, aber das ist ja genau das Problem, dass du dann irgendwann diese Riege an 6-Punkte-Spielen hast, die du gewinnen musst. Jetzt haben sie gegen Augsburg mal Nerven bewiesen und das auch gezeigt, aber lass das mal dann auch, dann sind sie vielleicht auf dem Relegationsplatz plötzlich, weil Mainz ja unten noch Punkte, kommen gleich noch zu. Und dann stehen sie plötzlich auf 16 und dann müssen sie gewinnen. Ich glaube nicht, dass das dann noch so, gerade bei Hertha, ist es immer ein Problem, in solchen Situationen zu punkten. Und da sehe ich jetzt noch nicht, dass das so gut klappt. Deswegen musst du auch gerne auch mal ein Spiel punkten, wo du nicht damit rechnest. Das macht Mainz ja auch gegen Freiburg. Nicht unbedingt einkalkuliert vielleicht, dass sie da gewinnen. Gewinnen sie aber so.
Ja. Das ist, das stimmt. Und Es ist irgendwie der Trost, dass diese Spiele noch kommen, aber es ist auch natürlich ein wahnsinniger Druck in jedem dieser Spiele und da muss man dann erstmal die Leistung bringen. Ich glaube, was mit Dardai die Hoffnung, die verbunden war damit, dass er zurückkommt, ist, dass da Fußball wieder gelebt und gearbeitet wird und nicht Fußball als Image betrieben wird und diese ganze Big City Club Sache so ein bisschen in den Hintergrund treten kann, hinter quasi die Mission Klassenerhalt. Und das ist jetzt die Frage, ist das schon passiert? Hat man da schon was gemerkt? Ich finde nicht so richtig. Es war schön, die Interviews zu haben mit ihm, weil er einfach Worte findet nach so einem Spiel, auch direkt nach so einem Spiel, damit umzugehen auch, mit so einer Niederlage umzugehen, mit dem Spiel umzugehen, die 2-3 Punkte anzusprechen, die nicht so gut gelaufen sind und das in seiner Art und Weise, das finde ich sehr angenehm. Also ich finde, diese Interviewführung ist sehr angenehm. Die Frage ist, bringt er auch noch was auf den Platz jetzt in den letzten 9 Spielen, die noch anstehen?
Ja, übrigens kleiner Funfact, wenn man Darida und Dardai, die beiden Wörter, haben genau die gleichen Buchstaben. Das fällt mir nur gerade auf. Wie nennt man das? Ist das ein Anagramm? Nee, Anagramm ist was anderes, ne? Du bist doch so sprachlich
Das ist ein Anagramm. Doch, wenn man dieselben Buchstaben zusammenwürfelt und was anderes hat.
Ja. Ja. Na gut, können wir uns auch nichts von kaufen. Aber fiel mir nur gerade auf, weil ich das hier sage. Ja, also ich würde jetzt auch vorsichtig sein zu sagen, dass Dardai jetzt schon also auserzählt ist. Ne? Da müssen wir uns mal ein bisschen abwarten, wie jetzt das auch weitergeht. Das ist eine super schwierige Situation gewesen für ihn. Khedira jetzt ja auch wieder nicht dabei zum Beispiel, auch ein wichtiger Anführer. So. Also ja. Verletzungsprobleme, ne? Und dann reinzukommen in eine Saison, die richtig beschissen läuft, wo einfach viele Versäumnisse schon vorher passiert sind, was du erstmal nicht so schnell dir wieder dann zurückerarbeiten kannst, das ist einfach beschissen. Und man sieht es ihm übrigens auch an. Also ich war erschrocken, als ich ihn gesehen habe im Interview jetzt, weil er hatte richtig fette Augenränder, so richtig so Tränensäcke, was für ihn jetzt auch nicht so normal ist. Also ich glaube, der ist gerade auch ganz schön am Leiden und am Arbeiten und so. Also das merkst du ihm schon an. Und ihm schmeckt das natürlich auch überhaupt nicht, dass da keine Erfolge sind. Und letztendlich hat er bisher ja einen Sieg gegen Augsburg, einen Punkt gegen Stuttgart geholt. Puh, weiß man jetzt auch nicht, wie das mit Labbadia vielleicht anders gelaufen wäre. Es ist halt immer müßig, ne? Hätte Fahrradkette. Aber es ist ja auch wichtig, nach vorne zu gucken. Das ganz kurz, weil du auch so dieses Marketing-Image nochmal angesprochen hast. Carsten Schmidt hat ja unter der Woche ein Interview gegeben für so ein komisches Manager-Magazin, glaube ich. Und hat da nochmal gesagt, okay, Operation Goldelse, das Ganze ganz markig genannt und gesagt, Hertha wird jetzt vielleicht die größte Aufholjagd im deutschen Fußball ever starten und sich da oben festsetzen. Und ich weiß nicht, ob sowas auch vielleicht einfach mal nicht hilfreich ist, sondern erstmal kleine Brötchen backen, erstmal stabilisieren, erstmal gucken, dass man wieder eine ordentliche Saison mal zustande bringt. Natürlich im Hintergrund schon irgendwie arbeiten. Und das ist halt das Problem, wenn du einen Investor hast, du musst halt liefern. So, du musst halt leider Gottes dann eben auch die schnellen Ergebnisse liefern. Das ist ja auch ein Problem, zum Beispiel jetzt mal eine ganz andere Ebene. Aber wenn bei einem Startup ein Investor einsteigt, der will halt Ergebnisse sehen. Ja, und da musst du halt schneller wachsen manchmal, als es gesund ist und musst dann plötzlich alles umstellen und irgendwie deine ganze Struktur umbauen, weil du plötzlich halt liefern musst. So. Und das passiert bei Hertha ja auch gerade. Es wird Geld reingepumpt, er will natürlich was sehen, der gute Lars. Und es ist alles sehr ungesund. Also alles sehr ungesundes, stabiles, instabiles Verhältnis zwischen Anspruch, Wirklichkeit, sportlicher Leistung. Und es wird jetzt auch nicht unbedingt viel besser werden in den nächsten Spielen, befürchte ich.
Das kann gut sein. Man könnte mal den Blick nach Wolfsburg vielleicht wagen, weil das auch ein Team ist, das vor wenigen Jahren noch in der Relegation hing, gegen Kiel damals, und mittlerweile ganz oben mitspielt. Und die haben es geschafft, Tradition hin oder her, eine Mannschaft aufzubauen, auch Strukturen aufzubauen, auch mit Glasner als Trainer, die funktionieren und die auch auf einem sehr guten Niveau funktionieren und auch geschafft, mit einzelnen punktuellen Verstärkungen im Kader, Wichhorst zum Beispiel, sich da eine neue Mannschaft aufzubauen und sich oben festzusetzen. Und ich meine, Hertha ist jetzt eher so im Relegationssumpf, und die haben es halt nicht geschafft, in den letzten Jahren sich da rauszuarbeiten mit sehr viel Geld, sehr viel Engagement und sehr viel Goldelse Betitelung. Ist die Frage, warum ein Team wie Wolfsburg das geschafft hat, auch wenn es da große Namen wie Arnold gibt, die auch schon seit Jahren dabei sind. Die waren in der schlechten Zeit dabei, sind in der guten Zeit dabei. Also ist ja nicht so, dass man das Team jetzt komplett auf den Kopf drehen muss, auf den Kopf stellen, wie sagt man, vom Kopf auf die Füße, von den Füßen auf den Kopf drehen muss, komplett neu besetzen muss, sondern es kann ja auch Kontinuitäten und Stützen geben, die bleiben, aber irgendwie muss man gucken, wenn man bei der Hertha, und das ist ja das Bestreben der Verantwortlichen, die eher weiter oben zu halten und als einen der besseren Bundesliga-Clubs zu etablieren. Wie kann man das schaffen? Und mit welchem Personal?
Wie kann man das schaffen? Wie kann man das schaffen, ja. Meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zu Ihrem Webinar aus einer grauen Maus, eine Goldelse. In 5 Schritten zum Premier League Club. Nein, keine Ahnung. Also pass auf, ich glaube, der Vergleich zu Wolfsburg ist auf der einen Seite ganz interessant, weil du sprichst es an, dass da auch über längere Zeit aus der Relegationsmannschaft ein vermeintlicher Spitzenclub, da muss man erstmal abwarten, auch wie sich das jetzt nachhaltig beweist, aber sie haben mit Glasner nun mal eine ganz gute Phase gerade. Faktor Glasner spielt da, glaube ich, definitiv eine Rolle und auch Leute wie Wechhorst und so, das kann viel bringen. Unterschied ist allerdings, dass du in Wolfsburg ein 1000-mal ruhigeres Umfeld hast, du hast eine ganz andere Vereinsstruktur, du hast nicht so viel Unruhe in diesem gesamten Umfeld, du hast nicht keine Stadionfrage, du hast keine Medienlandschaft, die dir ständig ans Bein pisst, wenn es schlecht läuft, du hast nicht irgendwelche komischen Leute wie Gegenbauer da sitzen oder so und du hast einen Konzern im Hintergrund mit VW, die seit Jahrzehnten da regelmäßig Geld reinpumpen und nicht eben jetzt mal so eben innerhalb von 2 Jahren 150, 300 Millionen reinbuttern und dann halt auch schnell Erfolge sehen wollen, sondern VW nimmt das Ganze als Werbeplattform seit Jahrzehnten und gibt jedes Jahr halt eine gewisse Summe da irgendwie rein. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, dass sie dadurch auch organischer, gesünder, langsamer wachsen konnten. Natürlich auch mit richtigen Entscheidungen, den Weg dafür geebnet haben, keine Frage. Und ich glaube, das muss jetzt auch bei Hertha passieren, wird auch wahrscheinlich in gewisser Art und Weise passieren. Aber man darf nie vergessen, dass das Umfeld in Berlin ein ganz anderes ist. Und allein von der Größenordnung ja auch schon mal Olympiastadion im Vergleich zur Wolfsburger Arena und so. Also das sind nochmal 2 Paar Schuhe. Also ich glaube, das kann man nicht 1:1 vergleichen, ehrlich gesagt. Die Vision ist schön und das ist sozusagen das Ziel, sollte es so sein natürlich, aber man kann nicht Schablone auf Schablone setzen, würde ich jetzt sagen.
Ja, ist ja wahrscheinlich jeder Verein ein bisschen anders und die Frage, wie viel bringt der Blick nach rechts und links. Aber ich glaube, so ein bisschen sich Vorbilder suchen, zu gucken, was haben die so im Detail gemacht und welche Details können bei uns helfen, ist vielleicht ein Weg.
Das auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube halt trotzdem, dass du das Modell Wolfsburg nicht auf das Modell Berlin übertragen kannst. Weil,
ja.
Aber gut, wir werden es sehen. Ich bin nochmal gespannt, ob jetzt zum Beispiel auch Dardai nach der Saison bleibt, weil rein theoretisch hat er ja darüber hinaus Vertrag, glaube ich, ja sicher geholt, damit er nicht abgesägt werden kann wieder. Mhm. Aber wenn er jetzt auch die Ergebnisse nicht liefert, keine Ahnung. Also, naja.
Ja.
Wir wollen auch mal den Paar jetzt nicht so runterreden, weil, wie gesagt, es ist einfach eine beschissene Situation, wo wahrscheinlich viele Trainer auch jetzt nicht die Ergebnisse so schnell liefern würden. Gut, wir gehen weiter zum anderen Berliner Club. Union, der für uns immerhin ein positives Ergebnis an diesem Spieltag liefert, nämlich den ersten FC Köln nach Rückstand noch 2:1 schlägt. Jetzt seit 5 Spielen ungeschlagen ist. Gut, 3 Unentschieden darunter, aber trotzdem sich stabilisiert hat wieder. Köln muss weiter zittern, ist da auch noch unten mit in der Verlosung. Und insgesamt, ja, ich glaube, ein Spiel, das jetzt nicht in die Annalen eingehen wird.
Das stimmt. Also es ist für Union natürlich stark zurückzukommen nach dem 0-1. Es ist für Christopher Trimmel das erste Bundesliga-Tor in seiner Karriere. Der hat sich da sehr gefreut. Überhaupt in über 200 Spielen für Union, Ligaspielen, erst das dritte Tor. Also nicht besonders häufig. Und jetzt hat er sogar in der Bundesliga getroffen. Also für ihn wird es ein Spiel für die Ewigkeit bleiben. Für die Ewigkeit wird es wahrscheinlich ein Spiel unter vielen bleiben. Aber für Hertha natürlich wahnsinnig wichtig, dass da Schützenhilfe aus Köpenick kommt, damit Köln nicht wegzieht. Im Gegensatz zu Mainz, die jetzt nicht weggezogen sind, sondern rangerobbt etwas an die blau-weiße Hertha. Mit einem, wir hatten es schon vorher kurz erwähnt, überraschenden Sieg gegen Freiburg.
Ja, 1-0. 1-0 gewinnen sie da, relativ spät erst. Für mich enttäuschend, dass Freiburg da nicht irgendwie mal mindestens einen Punkt mitnimmt oder sogar Mainz schlägt. Das passt aber auch irgendwie so zu Freiburg, finde ich. Die sind immer in solchen Spielen, die verlieren sie dann, aber keine Ahnung, gegen Gladbach oder so gewinnen sie dann irgendwie oder so. Es ist super merkwürdig, wie sich da manchmal das so verteilt. Oder gegen Dortmund oder so. Ja? haben sie ja gewonnen. Also in Mainz verlieren sie dann. Naja, ist auch jetzt nicht mehr so wirklich die beste Rückrunde gerade. Sehr durchwachsen alles bei denen. Für Mainz natürlich enorm wichtig, aber für uns scheiße, weil sie jetzt noch weiter hochkommen und wirklich ein Big Point für die 05er, weil sie halt einfach davon profitieren, dass alle anderen über ihn verlieren. Und ja, also kleiner Funfact noch am Rande. Schmied von Freiburg ist jetzt tatsächlich der Rekordfranzose in der Fußball-Bundesliga. Hat Franck Ribéry abgelöst mit den meisten Spielen jetzt und ihn eingeholt. Ja, und ansonsten würde ich sagen, müssen wir gar nicht so viel drüber reden über dieses Spiel, weil macht nur schlechte Laune aus Hertha-Sicht. Und sind jetzt auch zwei Clubs, die mich jetzt auch nicht wahnsinnig interessieren, ehrlich gesagt. Da schaffe ich jetzt mal eine kritische Distanz, ja? Weil kein Bock drauf.
Das ist fast wie diese ekligen Spiele, wenn dann so ein Club wie Mainz, das war ja für Werder Bremen in der letzten Saison, da hat Mainz kurz vor Schluss der Saison gegen Dortmund gespielt und da dachte Bremen, das ist safe, dass da schon mal eine Niederlage für Mainz feststeht und Dortmund brauchte den Sieg aber irgendwie auch nicht mehr. Und wenn die Topclubs da oben es nicht mehr müssen und unten ist ein Abstiegskampf und dann hat Mainz, glaube ich, 2-0 gewonnen gegen Dortmund damals und ist an Bremen dann noch so vorbeigezogen und da wurde aus Mainz, ich glaube, Bremen hat auch noch direkt gegen Mainz verloren, da wurde aus so einem, die sind ja noch hinter uns Kandidaten, wurde plötzlich zwei Tage vor Schluss hatten die plötzlich keinen Abstiegskampf mehr in Mainz und Bremen saß in der Relegation fest. Also so ein bisschen ist es jetzt mit Freiburg auch. Nicht, dass die jetzt ganz oben wären und die Meisterschaft steht schon fest, aber die sind Achter und also die Saison ist safe für die und ist auch eine starke Saison und jetzt kann man sich so eine Niederlage gegen Mainz auch mal erlauben. Natürlich hat da keiner Bock drauf in Freiburg, aber wenn es passiert, ist es nicht schlimm und bei Mainz ist dann wahrscheinlich der Leistungsdruck von innen im Abstiegskampf auch höher und dann sitzt man da unten als Mannschaft wie Hertha jetzt dieses Jahr. Und ärgert sich, dass Freiburg da die Spiele nicht gewinnt.
Ja, genau. Deswegen lass uns da einen Haken dran setzen, kurz noch uns anschauen, was heute so ansteht. Drei Spiele sind's: Leverkusen-Bielefeld, Leipzig-Frankfurt und Stuttgart gegen Hoffenheim. Die stehen hier noch auf dem Zettel. Und ja, da kann man wirklich nur hoffen, dass Leverkusen der Favoritenrolle gerecht wird und Bielefeld schlägt. Nachdem Bielefeld ja schon unter der Woche auch gegen Bremen noch verloren hat, das war gut für uns. Leipzig... Ja. Frankfurt ist ein schönes Spiel, ist ein attraktives Spiel. Da kann man, denke ich, ja, sich aus fußballneutraler Sicht drauf freuen. Und Stuttgart-Hoffenheim ist, glaube ich, auch gar nicht so unattraktiv. Also ganz schöne Sonntagsspiele eigentlich, die da so anstehen.
Oh. Ja. Sexy Sunday.
Ja gut, das hast du jetzt gesagt. Das würde ich jetzt so vielleicht nicht unterschreiben. Aber
aus sportlicher Sicht.
Ja. Gut, ich würde sagen... Wir gehen jetzt in eine kurze Pause, tanken nochmal hier den Akku auf, machen uns noch ein bisschen sexy für diesen Sunday, um mal in diesem Sprachbild zu bleiben. Und werden dann euch alles liefern zu der Meldung der Woche. Jogi Löw sagt goodbye.
Ja.
Also, wir sind gleich wieder da. Zur zweiten Hälfte von Doppelspitze. Bis gleich. Ciao.
Bis gleich.
Wir haben viele Dinge erlebt zusammen und das war einfach auch wirklich toll. Wir haben natürlich mit dem Weltmeistertitel einen unglaublichen Erfolg zusammen errungen. Wir haben natürlich auch mit einer jungen Mannschaft den Confed Cup gewonnen. Wir haben wirklich auch viele, viele tolle Momente gehabt. Es gab zwar natürlich einen Rückschlag mit dem 0-6 gegen Spanien, das hätte uns alle maßlos enttäuscht. Nichtsdestotrotz waren wir insgesamt schon auch in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung hatten, eigentlich auf einem sehr guten Weg. Die Entscheidung ist auch jetzt erst gefallen, einfach auch so ein bisschen Blick voraus, wo will man denn in 3 oder 4 Jahren stehen, was kommt auf uns zu, wo sehe ich mich, was habe ich erlebt und vielleicht möchte ich dann, habe ich mir gesagt, diese EM24 einfach mal aus einer anderen Perspektive sehen.
sehr stimmungsvollen Jogi Löw-Medley starten wir in die zweite Halbzeit von Doppelspitze, der Fußballpodcast, Folge 65 am 14. März 2021. Und auch wieder mit dabei, begleitend dieses Ende einer Ära, ist mein geschätzter Kollege Leon Ginzel in Berlin, Karlshorst.
Vielen Dank für diese vollumfängliche Begrüßung zur zweiten Hälfte, Henning. Ja, das war doch nochmal ein leicht melancholisch angehauchter Rückblick, was unter der Woche bekannt gegeben wurde von dem ewigen Yogi, muss man ja schon fast sagen. Denn 15 Jahre ist er dann, wenn er jetzt nach der EM zurücktritt im Amt als Bundestrainer. Eine wahnsinnige Ära. Schau mal auf seine bisherige Bilanz, da kommen ja noch ein paar Spiele dazu, aber bisher sind es 188 gewesen an der Seitenlinie, also schon wahnsinnig auch. 120 Siege, 37 Unentschieden und 31 Niederlagen. Natürlich der Weltmeistertitel 2014 und vergessen, Confed Cup geholt 2017. Und natürlich auch die ein oder andere schmerzhafte Niederlage und jetzt eben dieser Schritt. Henning, wie hast du das wahrgenommen, wie hast du ihn auch wahrgenommen? Jetzt auch nochmal so, wir haben ja ein paar Ausschnitte jetzt gehört aus der PK, die insgesamt über eine Stunde ging. Hast du das Gefühl, er geht mit einer Faust in der Tasche oder mit einem erleichterten Grinsen?
Also ich glaube, der Zeitpunkt ist gleichzeitig gut und schlecht. Also auf der einen Seite ist er zu spät. Ich glaube, er hätte nach der WM 2014 vielleicht noch die EM 16 machen können, sollen, dürfen, müssen und dann aber vor der WM 18 vielleicht abtreten. Das ist das Problem, dass das schwierig ist, mit einem Erfolg im Rücken abzutreten. Das haben ja viele Spieler, haben den Absprung geschafft, auch weil als Spieler hast du natürlich nochmal eine andere Deadline karrieremäßig als Trainer, aber direkt nach der WM hätte man vielleicht gedacht, warum? Es läuft doch gerade so gut. Nimm doch den EM-Titel noch mit in 2 Jahren oder so. Aber mit der WM 18 hat er sich den eigenen Sockel der Statue etwas angekratzt. Gleichzeitig finde ich es aber gut, dass er jetzt vor dem Turnier sagt, das wird mein letztes Turnier und nicht das noch abhängig macht vom Ergebnis. Also er sagt, wenn wir jetzt in der Vorrunde rausfliegen, bin ich weg und wenn wir Europameister werden, bleibe ich nochmal 5 Jahre. Deswegen, ich finde den Zeitpunkt vor dem Turnier jetzt gut. Ist die Frage, ob er vielleicht also jetzt noch ein bisschen die Melancholie auch reinkommt, weil die letzten 7 Jahre jetzt ja schon seit dem Weltmeistertitel eben nicht so erfolgreich waren.
Ja, und er sagt jetzt ja auch, und ich glaube, deswegen ist es auch gut, jetzt diese Entscheidung bekannt zu geben. Jetzt bleibt dem DFB Zeit, um in Ruhe einen Nachfolger zu suchen für das Amt. Und das ist ja eine Herausforderung generell, weil jetzt danach ja auch dann nach der EM gibt es ja unter anderem die 2024er Europameisterschaft im eigenen Land. Und das hat darauf hat er auch in der PK immer wieder hingewiesen, dass das dann auch nochmal enorm wichtig wird. Und ja, also ich bin da völlig bei dir. Ich glaube, es gibt halt einfach auch nicht den richtigen Zeitpunkt. Das ist ja auch immer in der Nachschau so einfach zu sagen. Hätte er dann nach der 14er WM schon Tschüss sagen sollen, hätte er die 2016er noch mitnehmen sollen, die Europameisterschaft dann Tschüss sagen sollen. Alles schwer zu sagen, weil da war es ja auch so, da sind sie knapp gegen Frankreich rausgeflogen und dann hast du vielleicht nochmal diesen Ehrgeiz zu sagen, na gut, dann machen wir jetzt die WM, schaffen es vielleicht als erstes Team den Titel zu verteidigen. Ja, so, und das haben sie, war vielleicht dann irgendwie dieser gewisse Ehrgeiz zu viel und auch, ich glaube schon auch, eine gewisse, ja, zu lange Festhalten an der Macht, ja, was ja viele Politiker und Politikerinnen auch, die auch ein Problem haben, vor allen Dingen Politiker, ist vielleicht auch so eine Männersache, dass man dann irgendwie sich nicht eingestehen kann, dass es jetzt auch mal vorbei ist und die beste Zeit dann rum ist und da auch nicht nochmal die dritte Nivea-Dose in der Woche, dass das retten kann. Aber ja, Yogi ist halt auch, also jetzt bei der PK habe ich ihn zum Teil sehr gelöst wahrgenommen und sehr reflektiert auch nochmal, so ein bisschen auch, ja, hat man gemerkt, dass er nochmal dem einen oder anderen mitgeben wollte, vor allen Dingen die Medien natürlich, die dann immer aus Sicht der Trainer natürlich einen falsch verstehen, ist ja immer so. gewissen Punkten stimmt es natürlich auch, aber nicht immer. Und da wollte er noch mal ein bisschen auch so, glaube ich, einiges zurechtrücken, aber ich denke, er muss sich den Vorwurf machen, nicht schon einen Ticken früher gegangen zu sein und den Weg schon zu bereiten, um in Ruhe 2018 schon was aufzubauen und dann jetzt davon zu zehren. Also er hat jetzt ja diesen Umbruch gestartet und darauf hat er ja angespielt bei der Frage jetzt auch nach dem 0-6 gegen Spanien, dass das schon ein kleiner Rückschlag war. Aber er hat auch gesagt, und da bin ich auch bei ihm, dass dieses gesamte Jahr natürlich durch Corona total schwierig war, durch den Spielplan, durch eine super lange Pause, keine Kontinuität und so. Kann ich ihn auch verstehen und es gibt ja auch vielversprechende Talente. Aber ich denke, es ist gut, dass jetzt jemand Neues das alles sich anschaut nochmal von einer anderen Perspektive und dann eben auch, ja, mit seiner Energie und mit seiner Kreativität füllt. So, es ist jetzt Zeit für einen neuen Impuls.
Das denke ich auch. Und es ist immer die Frage, wo genau gibt es die Ausfahrten? So eine Karriere als Bundestrainer ist, glaube ich, wie eine Autobahn. Und dann gibt es immer mal Ausfahrten, die man nehmen kann. Und es hätte nach der WM 2014 die Ausfahrt gegeben. Da hätte wahrscheinlich die öffentliche Stimmung sich gewundert, vielleicht so ein bisschen schade gefunden auch. Aber er wäre natürlich als Legende gegangen und als amtierender Weltmeister und auf dem Zenit seines Erfolgs. Ist die Frage, ob es nach der EM 16, ich finde, da hast du recht, ob es da überhaupt eine Ausfahrt gibt, weil das Turnier lief ganz gut. Und man hat dann 2 Jahre später die Chance, als Titelträger quasi zur neuen WM zu fahren. Und dass das so katastrophal läuft, das hätte wirklich niemand erwartet. Dementsprechend ist die Frage, ob es da, es gibt natürlich intern wahrscheinlich auch noch, du willst vielleicht einen sauberen Cut machen, der nicht immer möglich ist. Du willst gibt es vielleicht intern noch andere Gründe, warum man jetzt zum Zeitpunkt, wo man von außen denken würde, da kann man doch gut einen Schnitt machen, das vielleicht nicht so gut möglich ist. Nach der WM 18 wäre er halt als Verlierer gegangen. Also dann wäre er gegangen, weil er in der Vorrunde rausgeflogen ist. Und ich meine, es ist ja nicht der erste amtierende Weltmeister. Spanien ist als amtierender Weltmeister in der Vorrunde rausgeflogen, 2014. Ich meine auch Frankreich, Italien? Italien, 2010, kann das sein? Müssen wir nochmal gucken. Ich meine, es ist Deutschland der dritte Weltmeister, der in der Vorrunde rausfliegt im Folgeturnier. Das kann mal passieren, anscheinend. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass er danach nicht direkt gesagt hat, ich schmeiß hin, weil das wäre dann wirklich eine Reaktion, direkte Reaktion auf eine Katastrophe gewesen. Und jetzt finde ich den Zeitpunkt ganz gut. Ich glaube, nach 2014 der WM oder jetzt sind so die beiden Zeitpunkte, die ich sehr gut verstehen kann.
Ja, zumal nach der 2014er WM war er auch schon immerhin 8 Jahre im Amt. Oder 8 Jahre zumindest da im Rahmen des Engagements beim DFB dabei. Also, ja, ich denke, man könnte jetzt ewig drüber streiten, ist das der richtige Zeitpunkt oder nicht. So, Fakt ist, er hat jetzt die Entscheidung getroffen, das ist gut, jetzt ist Gewissheit da und jetzt kann man schauen, wer kommt danach. Und das prägt dann ja auch nochmal eine neue Ära. Und ich glaube, das ist jetzt auch die Überlegung, die stattfinden wird beim DFB, der, glaube ich, froh ist, jetzt auch mal wieder ein bisschen in anderen Schlagzeilen zu sein, als ständig mit irgendwelchen Razzien, sondern jetzt geht es mal wieder auch darum, da eine Personalie zu finden, die vielleicht auch ein neues Image prägen kann über eine gewisse Phase. Und werden ja einige Namen diskutiert, unter anderem Jürgen Klopp natürlich, der aber relativ schnell gesagt hat, nee, ich habe hier Vertrag in Liverpool und ganz ehrlich, ich habe bisher alle meine Verträge eingehalten. Und das glaube ich ihm irgendwie auch, dass er das nicht macht. Ist natürlich die Frage, gut, wenn er jetzt in Liverpool rausfliegt, weil er da keine geile Saison spielt, ob es dann nochmal eine neue Bewertung der Situation gibt, aber sie müssen ja jetzt einsuchen. Und es werden auch Namen gehandelt wie Hansi Flick. Da wurde er, also Jogi, auch zugefragt auf der PK, was er von Hansi Flick hält. Hat er nochmal gesagt, naja, ist ja klar, dass ich mit ihm ein gutes Verhältnis habe. Das wissen, glaube ich, alle. Ne? Ja. Haben ja auch zusammen gearbeitet und so. Und ich weiß nicht, es könnte, glaube ich, ganz gut passen. Ich weiß nicht, ob Hansi Flick darauf Bock hat. Vielleicht schon. Ich finde, es könnte ganz gut passen. Und zwar deswegen, er hat jetzt bei den Bayern ja auch mit dem Triple eigentlich alles erreicht. Er schafft in dieser Saison wahrscheinlich auch wieder den Meistertitel. Eventuell sogar auch in der Champions League ein ganz gutes Abschneiden, weil so viele Teams, da kommen wir gleich noch zu, sind jetzt auch nicht mehr in der Verlosung, wo ich sage, dass die Bayern dafür Angst haben müssten, unbedingt. Und wenn er jetzt, angenommen, dieses nicht ganz reine Double sozusagen holt, was normalerweise als Double gilt, aber es ist ja trotzdem 2 Titel, dann hat er da auch nochmal einen super guten Abschluss und kann dann guten Gewissens gehen, wenn die Bayern ihn lassen. So, also ja. Finde ich gar nicht so uninteressant, die Personalie. Und unter anderem natürlich auch in der Verlosung Stefan Kunz, U21-Trainer, DFB-Trainer, der ja auch immer wieder dann in die Verlosung kommt bei solchen Fragen. Und Henning, du wirfst noch eine ganz andere Personalie in den Raum. Da bin ich jetzt aber gespannt. Wen hast du denn noch auf dem Zettel?
Ja, auf dem Zettel habe nicht nur ich, Lothar Matthäus. Und der hat sich, würde ich sagen, in den letzten Jahren gemausert. Ich glaube, hätte man, weiß nicht, nach der WM 2014 hätten wahrscheinlich alle im Raum gelacht, wenn man das vorgeschlagen hätte. Mittlerweile ist er ja doch seit vielen Jahren Sky-Experte, hat da, glaube ich, auch das eine oder andere rhetorische Training gehabt. Also redet deutlich flüssiger und auch inhaltlich besser als noch vor ein paar Jahren. Und der ist natürlich trainermäßig so eine Frage. Also es wird ihm anscheinend angeblich von vielen Seiten angetragen, das doch zu tun, den Posten zu übernehmen. Er selbst gibt sich so ein bisschen als großer Staatsmann des deutschen Fußballs. Der zwar, also er wäre bereit, wenn der Druck auf ihn groß genug wäre und es ein positiver Druck wäre, hat er gesagt. Und dann wäre es bereit, das zu tun. Er ist natürlich als Rekordnationalspieler mit seinen 150 Pflichtspielen eine Lichtgestalt. Er war Kapitän 1990 bei der Weltmeisterschaft, beim Gewinn der Weltmeisterschaft. Und hat natürlich ein Wahnsinns-Standing als ehemaliger Nationalspieler. Was ihm halt fehlt, ist das Standing als Trainer. Und das ist jetzt ja, wenn man Trainer werden möchte, so eine Sache. Also egal, wo er war länger, selten länger als ein Jahr, ein knappes Jahr da. Und so richtig erfolgreich war es auch nicht. War ja Trainer von Ungarn, Bulgarien, in Wien war er. Und das waren alles relativ kurze Stationen. Ist halt die Frage, es gibt ja auch, also zum Beispiel als Klinsmann damals 2006 mit Jogi Löw zusammen die Weltmeisterschaft bestritten hat, gab es ja auch also so ein Zweiergespann vielleicht, dass einer vielleicht, also vielleicht Lothar Matthäus eher für das Standing steht, so als Gesicht und als quasi ja große Figur des deutschen Fußballs. Und vielleicht noch jemand an der Seite hat, der vielleicht die Taktik und das Trainerhandwerk übernimmt. Also sowas könnte ich mir vorstellen. Und ich habe, muss ich sagen, in den letzten Wochen ist mein Vorstellungsvermögen für einen Nationaltrainer Lothar Matthäus gewachsen, was ich nicht gedacht hätte.
Hast du irgendwie deine Ernährung umgestellt oder irgendwie spezielle Sachen auch getrunken oder so? Ich muss das fragen, weil das ist ja schon ein interessanter Meinungsumschwung generell oder so eine interessante Meinung. Also ich bin weit davon entfernt, das gut zu finden, dass Lothar Matthäus Bundestrainer wird, ehrlich gesagt, weil aufgrund eines Totschlagargumentes, er hat bisher noch in keinerlei Funktion als Trainer bewiesen, dass er es kann. Also ich weiß nicht, das ist für mich so absurd. Er kann von mir aus gerne Sky-Experte bleiben. Ich glaube nicht, dass er, ehrlich gesagt, Nationaltrainer wird. Das sehe ich einfach nicht. Also da fehlt für mich die Kompetenz. Da kannst du mir noch 1000 Jahre kommen mit Standing und mit Nationalmannschaft und Weltmeister und Weltfußballer und so. Das ist ja, das wissen wir auch schon seit Jahren. Aber er hat sich einfach auch mit seinem Karriereweg so ein bisschen verbaut. Also ich kann mir, weiß ich nicht, als vom TV-Experten zum Nationaltrainer, naja.
Ja, Ronald Reagan vom Schauspieler zum US-Präsidenten.
Ja. Also sehe ich nicht. Also da sehe ich auch die keine Qualität leider und auch nicht im Zweier gespannt. Also ich weiß nicht. Also da bin ich eher ganz ehrlich für Stefan Kunz oder von Hansi Flick oder so, die auch schon nachgewiesen haben, dass sie einfach als Trainer auch eine Mannschaft nach vorne bringen können. Und Hansi Flick hat das ja auch damals, das wird ja auch mal wieder gesagt, eigentlich sogar schon 2014 auch im Hintergrund sehr maßgeblich getan. Und damals eben noch beim DFB mit Jogi zusammen. Also ich glaube, dass der, wenn er Bock hat, ziemlich die 1A-Lösung ist. Und wenn die Bayern sagen, okay, können wir machen, weil wir haben Person XY im Hintergrund, den wir dann holen können. Aber Lothar würde ich jetzt erstmal so als 3D-Lösung. Und zwar nicht aufgrund der besseren Optik, sondern
wegen der großen Tiefe.
Ja.
Das ist die 3D-Lösung.
Nee, aber ja, weiß ich nicht.
Er hat aber jetzt in der letzten Woche den Vergleich nach ganz oben nicht gescheut, Lothar Matthäus. Er hat nämlich gesagt in einem Podcast, dass ja auch Franz Beckenbauer damals in den 80ern nicht unbedingt scharf drauf war, Teamchef zu werden, sondern eher so das angetragen bekommen hat von außen, und so wäre es bei ihm auch. Also wenn da jetzt jemand käme und es ihm schmackhaft machen würde, er würde es machen. Und ich meine, Franz Beckenbauer ist ja der Einzige, der als Spieler und als Trainer Weltmeister geworden ist. Das kann ja Lothar Matthäus als Weltmeister, als Spieler auch noch schaffen.
Ja, du kannst ja weiterhin in deiner Lothar-Welt bleiben und da den nächsten Fanclub aufbauen, zusammen mit dem Thomas Hitzesberger Fanclub, dann hast du schon zwei, die du dann betreust, dann weiß ich nicht, ob du noch Zeit hast für den Podcast hier, aber definitiv ist es so, dass wir jetzt jemanden brauchen, glaube ich, der super gut umgehen kann, auch mit jungen Spielern, der es irgendwie schafft, auch gerade mit dieser Generation, das ist auch nochmal eine andere Generation. Ich glaube, die jungen Spieler, die jetzt gerade da sind, die musst du anders trainieren und anders irgendwie auch ansprechen als jetzt ein Mats Hummels damals oder Thomas Müller oder so. Ja, ein Leroy Sané oder ein Gnabry, die leben in ihrer eigenen Welt so ein bisschen, die auch sozusagen eine völlige Berechtigung hat, aber die anders ist als die Welt von einem Mats Hummels oder einem Thomas Müller. Aber ist klar, aber die Zeit sich verändern sich und da ist es vielleicht immer wichtig, eine Style-Beratung zu geben, ja, und zu sagen, Leroy, lass den Pelzmantel heute mal zu Hause, ja, wenn wir hier zum Termin gehen. Oder Gnabry, ja, weiß nicht, Frisur, vielleicht auch noch was anderes oder so. Ja, das ist vielleicht wichtig. Nein, aber du weißt, was ich meine, oder? Ich meine, ich glaube, es ist entscheidend, dass man jetzt, weil das sind jetzt die Spieler, die dann auch eine Rolle spielen werden, dass man die dann auch wirklich gut weiterentwickelt. Und da kommen ja auch noch andere nach. Also, ja, was ich sagen möchte, es braucht halt jemanden, der gut mit jungen Spielern umgehen kann. Stefan Kunz hat das oft bewiesen als U21-Trainer.
Ja.
Vielleicht ja wirklich auch in der Doppelfunktion mit jemand anderem. Ich habe jetzt auch unter der Woche irgendwie gehört, Bastian Schweinsteiger.
Ja.
In Kooperation mit jemandem wie zum Beispiel Kunz. Why not? Finde ich besser, ehrlich gesagt, als Lothar. Aber Schweini hat jetzt auch nicht so die riesen Trainererfahrung. Aber ja, gut. Ich bin gespannt. Vielleicht zaubern sich, mit Klinsy und Yogi hat damals ja auch keiner gerechnet. Ja, das war ja auch eine völlige Überraschung und dann ist es gut gegangen. Ja. Mal sehen, ja, ob es jetzt wieder gelingt. Das ist ja auch für Bierhoff so eine Bewährungsprobe. Ne? Kann er jetzt eine gute Entscheidung daraus zaubern aus dem Hut? Dann kann er also nochmal sein Standing auch verbessern. Ist ja auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, dass er ja auch deutlich in der Kritik steht eigentlich. Ich meine, vielleicht sagt er sich auch, okay, vielleicht ist jetzt für mich auch mal Zeit zu gehen. Aber wahrscheinlich eher nicht. Das wird interessant sein.
Flick und Kunz sind ja auch als interne Lösung doch sehr attraktiv. Also die kennen die Abläufe, die kennen die Leute und wie es funktioniert. Flick als ehemaliger Co-Trainer. Es war ja noch Ralf Rangnick im Gespräch, der ja, also je nachdem, wie das jetzt auf Schalke wieder geplant wird mit ihm, ob sich da doch eine knappe Mehrheit für ihn irgendwie bilden kann. Also wäre auch noch so eine Personalie, die ich auch interessant fände. Der hat jetzt ja mit dem DFB wenig zu tun gehabt bisher, aber ist ja doch für erfolgreiche Arbeit bekannt und hat sowohl in Leipzig als auch in Hoffenheim sehr, sehr gute, sehr gut gearbeitet und sehr erfolgreich gearbeitet. Glaube ich auch einer, der sich nichts aufbindet, wovon er nicht glaubt, dass er es gut machen kann. So schätze ich ihn ein. Und deswegen, wenn er sich das vorstellen kann, ich glaube, er hat das signalisiert, dann hat er vielleicht auch ein Konzept und einen Plan. Und also das fände ich auch interessant. Das ist eher so ein Außenseiter, auch weil er von außen kommt und jetzt eher so, für mein Empfinden, eher so am Rand der Debatte eine Rolle gespielt als Name. Aber könnte ich mir gut vorstellen. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, wäre Jürgen Klopp vielleicht perspektivisch in ein paar Jahren. Ist halt die Frage, wie lange der noch in Liverpool Standing hat. Diese Saison jetzt ist eine Katastrophe, ist die Frage, er ist weitergekommen gegen Leipzig. In der Champions League, wie erfolgreich es da noch wird, ob er vielleicht nochmal in eine andere Liga geht, Spanien, Italien, zu Hertha und dann vielleicht in ein paar Jahren das übernimmt. Wenn der nächste Bundestrainer, es ist ja eh so, Angela Merkel hört jetzt auf nach 16 Jahren, Jogi hört auf nach 15 Jahren, es enden gerade so Ähren und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Nachfolger von den beiden jetzt nochmal 15 Jahre machen. Ich weiß aber nicht, woran das liegt.
Weil die Welt auch schnelllebiger wird. Deswegen ist es schwer vorzustellen. Wir haben alle nur noch 3-4 Jahre den gleichen Job und wechseln dann. Also ich glaube auch, dass das so ein Paradigmenwechsel ist, der jetzt auch, das meinte ich auch mit der neuen Spielergeneration, also die ist einfach anders drauf und so soll es auch die neuen Trainergeneration anders drauf sein. Ich meine, man muss auch mal abwarten, wie sich das alles da entwickelt. in Bezug auch auf Ralf Rangnick zum Beispiel, weil der ist sowohl in Schalke im Gespräch, dann ist er auch bei Gladbach vielleicht im Gespräch als Trainer, also bei Hertha war er auch im Gespräch, also da würde ich jetzt mal wirklich ganz ruhig bleiben, weil der ist irgendwie überall gerade im Gespräch. Das ist so ein Typ, der natürlich jetzt gerade auf dem Markt ist und da jetzt irgendwie überall da natürlich irgendwie auch auf dem Zettel steht, aber ob er dann wirklich auch was dann am Ende macht, ich meine, er war ja auch schon mal bei Milan im Gespräch, also ich weiß nicht, also ist manchmal auch nicht so geil, wenn man überall im Gespräch ist und dann am Ende nichts klappt so, ja, also weiß ich nicht, aber es ist ganz interessant, dass du das ansprichst mit Angela Merkel, weil das war ja immer auch so ein Vergleich zwischen Angie und Yogi, die ja parallel so ein bisschen angefangen haben und dann auch sich häufiger mal gesehen haben bei so großen Turnieren und ja, sich, glaube ich, auch schätzen und so. Es war auch mal bekannt, dass sie auch so einen Austausch pflegen und so. Und jetzt treten sie beide fast zeitgleich ab, ist irgendwie auch interessant. Also vielleicht haben sie sich da ein bisschen abgesprochen. Ich weiß es nicht, man weiß es ja nicht.
Großer Zufall, dass so ein großes Turnier und die Bundestagswahl im selben Jahr stattfinden. Vielleicht ist auch das abgesprochen, man weiß es nicht.
Naja, das ist ja nur wegen Corona alles verschoben. Es ist ja nur wegen Corona alles verschoben. Und da habe ich ja schon die Pausenglocke gerade geklingelt. ja, du hast Jürgen Klopp schon angesprochen, Henning. Lass uns da kurz weitergehen, lass uns einen Haken dran setzen an diese Personaldebatte, die wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich auch noch verfrüht führen und schauen, was sich da jetzt entwickelt. Aber Champions League, Liverpool hat Leipzig rausgeworfen. Da können wir vielleicht als erstes kurz reingehen. War letztendlich souverän. 2x2-0, Liverpool zieht da ein ins Viertelfinale, Leipzig also raus. Ist der einzige Lichtblick nach wie vor dieser Wettbewerb für die Reds, ne? Also in der Premier League läuft es gar nicht, aber in der Champions League immerhin.
Das stimmt. Also es ist auch die einzige Möglichkeit für die nächste Saison, da etwas, einen Lichtblick weiter scheinen zu lassen ins neue Fußballjahr. Denn das europäische Geschäft wird ohne Liverpool stattfinden, wenn da nicht der Champions-League-Titel noch ins Haus wehen sollte. Und es ist ja vielleicht auch ganz beruhigend, so ein bisschen wie es im Handball auch ist, in den großen Ligen außerhalb von Deutschland, wenn es jetzt hier in Ungarn zum Beispiel, gibt es ja eigentlich nur einen großen Verein, Veszprém, und Pik Szeged vielleicht noch. Aber die können sich quasi in der Liga voll, also die können sich in der Saison voll auf die Champions League konzentrieren, so rum, um den Bogen zu kriegen, weil sie in der Liga nicht gefragt sind. Und natürlich willst du jetzt als Liverpool in der Premier League auch nicht alles verlieren, aber wenn du so einen Fokus haben kannst auf den einen Wettbewerb, weil du nicht die Konkurrenz hast, kannst du da vielleicht dann noch einen anderen Impetus reinlegen, wenn du heißt, worauf ich hinaus möchte.
Ich war jetzt kurz in Ungarn, dann war ich beim Handball und jetzt bin ich wieder irgendwo beim Impetus. Also leicht verwirrend, aber ich glaube, ich habe ein bisschen verstanden, was du sagen wolltest. Fakt ist auf jeden Fall, dass Liverpool da noch die Chancen wahren kann, sich zu qualifizieren und vielleicht auch etwas befreiter aufspielen kann als in der verhagelten Premier League-Saison, sind auf jeden Fall jetzt im Viertelfinale, genauso wie Borussia Dortmund. 2-2, Rückspiel gegen Sevilla, bisschen gezittert am Ende, aber dann doch ist geschafft. Verrückt übrigens die eine Szene, als Haaland zunächst den Elfmeter verschießt, dann nochmal neu antritt und ihn dann mit Glück reinschießt. Weil während er da stand, haben wohl einige Spieler von Sevilla so einen berühmten spanischen Fluch ihn an den Kopf geworfen und ihn versucht sozusagen zu verhexen. Das hat schon häufiger geklappt und das hat auch wirklich beim ersten Mal geklappt, weil er dann verschossen hat. Und dann haben sie ihn nochmal berufen beim zweiten Mal und dann hat es nicht geklappt. Und dann hat er nämlich den Torwart angebrüllt. Also ein bisschen unsympathisch auch von Haaland, dann ein Tor reingemacht und dann auf den Torwart zu und ihn da irgendwie ins Ohr gebrüllt. Es war irgendwie eine sehr skurrile Szene. Auf jeden Fall hat er seinen, insgesamt jetzt hat er zwei gemacht, wieder zwei Buden, sein 20. Champions League-Tor im 14. Spiel geschossen. Eine Quote, die von der kann, glaube ich, selbst Robert Lewandowski nur träumen. In dem Pokalwettbewerb zumindest. Also das ist schon echt Wahnsinn, was Wolfs Haaland da abreißt. Und ja, 2-2 reicht nach dem 3-2 im Hinspiel, sind sie im Viertelfinale. Und da warten vielleicht ja PSG oder Porto, die haben sich auch qualifiziert. Durch Porto in der Verlängerung erst gegen Juve und PSG mit einem langweiligen 1-1 gegen Barca da weitergekommen. Und Das könnten Gegner sein, aber diese Woche warten ja noch ein paar weitere Spiele, wo einige Gegner noch ausgespielt werden. Unter anderem Dienstag, wir haben es schon angesprochen, Man City gegen Gladbach. Hinspiel 2-0. Henning, glaubst du, Gladbach schafft das noch? Ist er wieder in Budapest das Spiel?
Na, ich sehe es nicht. Aber ich habe ja auch letzte Woche nicht gesehen, dass das Porto Juve raushaut. Dementsprechend kann Gladbach da nur Hoffnung schöpfen, dass ich das nicht sehe. Ich ja doch Dinge manchmal nicht sehe, die dann passieren. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Natürlich kann man als Mannschaft ein anderes Gesicht zeigen im Pokalwettbewerb als in der Liga. Aber trotzdem fehlte mir mental gegen Augsburg bei Gladbach so viel jetzt gerade am Bundesligaspieltag, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die jetzt das 2-0 in Manchester drehen. I don't see it.
Ja.
Beziehungsweise nicht in Manchester, ne? Ist in
Budapest. Ja, genau, ja. In Budapest. Aber ja, ich finde, was in so einer Situation immer schwer vorstellbar ist, dass sie dann das 7. Spiel in Folge verlieren, dann noch das 8. Spiel in Folge. Irgendwann muss ja mal eine Trendwende kommen. Das ist ein bisschen das, wo ich jetzt gerade so hängen geblieben bin. Aber
das Roulette-Ding, dass nicht immer nur schwarz kommen kann. Irgendwann muss auch wieder rot kommen.
Ja, denkt man ja. Und dann passiert es wahrscheinlich trotzdem nicht. Aber, ich weiß auch nicht. Ich würde es ihnen irgendwie gönnen. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch eine Lösung, wenn sie das jetzt verlieren und dann Rose rausgeschmissen wird. Ich weiß es nicht. Ja. Man City ist einfach zu stabil, glaube ich. Auch und hat eine zu hohe Qualität, leider. Also, auch wenn Gladbach da vielleicht nochmal alles reinwirft, ich glaube, trotzdem wird es am Ende nichts werden. Vielleicht können sie ja ein Türchen schießen. 1-1. Sag ich mal. Reicht ja dann leider für Man City. Naja, das andere Spiel ist am Dienstag Real Madrid gegen Atalanta Bergamo. Da ist auch noch einiges drin, weil da hat Real nur das Hinspiel 1-0 gewonnen.
Ja.
Gut, immerhin Auswärtstor gemacht, offen. Aber ja.
Das stimmt. War auch der einzige Lichtblick in dem Hinspiel, dass sie da noch das Tor gemacht haben am Ende. Also von der Leistung hat Real da eher enttäuscht und Bergamo kann da mit einer starken Leistung, schießt ein Tor, bist du schon mal in der Verlängerung. Also da, das sehe ich, ist für mich so das offenste Duell neben Chelsea-Atletico.
Ja, also ich glaube, dass Real es trotzdem macht, wahrscheinlich mit der Erfahrung. Aber das meinte ich vorhin mit Bayern und der Champions League-Saison. Ne? Kommen wir jetzt zu Lazio, 4-1 gewonnen. Ich denke, das Ding ist durch. Das werden sie am Mittwoch dann auch souverän am Ende rausspielen. Sie haben gute Chancen, weil ich sage jetzt mal, die schwierigste Mannschaft, die noch drin ist, so von der Qualität und von der Performance her, ist vielleicht Man City. Mhm. Real spielt keine gute Saison, PSG spielt keine überragende Saison, Porto auch nicht, Liverpool auch nicht. Ja, also das ist halt eine gute Chance für Bayern, glaube ich, da den Titel sogar zu verteidigen. Also soll man jetzt noch nicht zu weit vorweggreifen, aber gegen Lazio werden sie ziemlich sicher weiterkommen. Ich denke, da muss man nicht so viel diskutieren. Und Chelsea gegen Atletico, das wird nochmal ein enges Ding und auch eklig, glaube ich, dann je nachdem, wer weiterkommt, das ist dann auch ein Gegner, der schwierig dann zu bespielen sein wird. Aber ja, also wenn sie es nicht direkt gegen Man City spielen im Viertelfinale, sondern die vielleicht irgendwie erst im Halb- oder im Finale haben sogar, dann ist für Bayern, glaube ich, auch wieder relativ viel drin in der Saison.
Das denke ich auch, ja. Und das, du sagst es ganz richtig, Man City und die Bayern sind eigentlich die performance-stärksten verbliebenen Teams in der Champions League. Auch die mit der stärksten Ligasaison sind ja beide Platz 1 in ihrer Liga. Ansonsten ist halt so ein Team wie Real kann immer die Kurve kriegen, aber von der Leistung, die man bisher so gesehen hat, wäre Man City FC Bayern wirklich auch ein schönes Finale. Mal abwarten, was die Losfeder so aus dem Hut zaubert.
Warten wir das mal ab. Ja, Europa League vielleicht noch, das zur Vollständigkeit halber, da wir ja auch die ganze Zeit von diesem Leckerbissen-Duell sprechen, Granada gegen Molde, Nord-Süd-Gipfel in der Europa League, oder Süd-Nord in dem Fall im Hinspiel, aber Granada hat es geschafft, 2-0 gegen Molde gewonnen, da haben wir gesagt, der Heimvorteil könnte vielleicht ausschlaggebend sein bei einem Duell auf Augenhöhe und dementsprechend gute Chancen da weiterzukommen, ist auf jeden Fall, glaube ich, nach wie vor das schmuckste Duell von allen. Es gab ein paar souveräne Siege von der Roma, von Ajax, von Arsenal, von Tottenham. Da sind auch noch ein paar richtig gute Clubs dabei, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also Europa League ist echt ziemlich gut besetzt dieses Jahr.
Das stimmt.
Und dann natürlich Man U gegen Milan, was ja auch noch relativ ausgeglichen mit einem 1-1 dann ins Rückspiel geht. Ich schaue mal kurz nach, wo das Rückspiel jetzt, das würde mich mal interessieren, von Molde gegen Granada stattfindet. Oh ja, du kannst ja mal kurz eine Einschätzung zu der Lage geben, Henning. Ich recherchiere das mal.
Ja, für Manchester United natürlich wahnsinnig ärgerlich, dass sie dieses Gegentor noch gefangen haben, kurz vor Schluss. Die haben ja in Führung gelegen, haben auch viele, viele gute Chancen gehabt und es hat sich mal wieder bewahrheitet, wenn du das zweite und dritte nicht machst, dann fängst du dir irgendwann den Ausgleich. Und das ist einfach auch irre, wie das im Fußball immer wieder passiert. Also man hat ja immer die Sorge davor als Fan, so geh aufs zweite, nicht das 1-0 über die Zeit bringen. Erstens ist 1-0 einfach auch ein viel zu knappes Hinspielergebnis zu Hause. Und zweitens ist es wirklich Wahnsinn, mit welcher Quote Fortuna da noch zuschlägt, häufig in der Schlussphase. Und auch hier Milan da mit dem 1-1 in der Nachspielzeit. Und damit ist alles mehr als offen. Also wenn 1-0 zu Hause kein schönes Hinspielergebnis ist, ist 1-1 natürlich noch viel schlechter. Und ich habe Granada gegen Molde auch ein bisschen geguckt. Ich habe dann Donnerstag reingeguckt, was so läuft. Und dann lief Granada gegen Molde. Und dann dachte ich, ach yes. Und habe mich dann gefragt, warum freue ich mich eigentlich gerade? Weil es ja eigentlich kein so tolles Spiel ist, nominell. Aber wir haben da so viel drüber geredet, dass ich da wirklich leichte Vorfreude anscheinend unterbewusst drauf hatte.
Ja, Henning, es sind nicht immer die großen Duelle, die Spannung ausstrahlen. Das ist so ein Mainstream-Gedanke. Natürlich sind die kleineren Duellen die schönen, Granada gegen Molde, weil man da noch so ein bisschen nostalgisch auch so den Glauben an den Fußball aufrechterhalten kann, dass es auch kleinere Teams schaffen können. Also das ist deswegen gut, dass du auch da mal sowas dir anguckst, ja, dass du nicht so versaut wirst immer von irgendwelchen komischen Duellen wie Man U gegen Milan, wo eh nur irgendwelche völlig abgetretenen Millionäre da auf dem Rasen Fußball spielen, gelenkt von irgendwelchen chinesischen Investoren. Das ist schon gut, dass du da auch mal da wieder so ein bisschen back to the roots kommst. Ich habe nachgeschaut und dreimal darfst du raten, wo das Spiel stattfindet. Es könnte vielleicht der neue Nabel Fußball-Europas sein aktuell.
Ist es in Budapest?
Es ist in Budapest. Es ist in Budapest. Ach, ja. Ich weiß nicht, also anscheinend, ja, ist das so ein bisschen so schon irgendwie unfassbar skurril. Vor allen Dingen frage ich mich da jetzt auch wirklich, wie der Rasen das mitmacht, weil sie haben jetzt letzte Woche Liverpool gegen Leipzig da gehabt. Diese Woche Man City gegen Gladbach und zwei Tage später spielt dann Granada gegen Molde da oder Molde gegen Granada. Also wenn sie da nicht den Rasen austauschen zwischendurch, dann ist der schon ganz schön zerpflückt, wenn Molde und Granada da gegeneinander spielen. Aber ja, findet in Budapest statt. Interessant.
Ja, ist auch für den Greenkeeper da vor Ort ein Champions League-Jahr auf jeden Fall. Der muss da wahrscheinlich ganz andere Rasenverletzungen heilen und muss man gucken, was da Molde Granada für einen Rasen erwartet. Vielleicht sagt man ja auch in meiner Hybris, dass das jetzt kein Spiel ist, wo der Rasen im perfekten Champions League-Zustand sein muss. Beziehungsweise Euroleague.
Ja, weil du wieder mit so einer leicht arroganten Fußballhaltung daran gehst. Ja, wir sind gespannt. Das sind natürlich Duelle, die uns nächste Woche nochmal erwarten. Und was uns auch erwartet, ist der 26. Bundesligaspieltag. Am Ende, wie immer, ihr seid es gewohnt, ihr kennt es, der Ausblick auf die Duelle, die was versprechen. Und wir haben uns ein paar rausgepickt, weil da sind einige Sachen dabei, die man sich ganz gut mal gönnen kann. Bremen-Wolfsburg-Nord-Duell. Das ist, denke ich mal, jetzt kein so unfassbar brisantes mehr, aber Wolfsburg will natürlich oben dranbleiben, Champions League Kurs halten. Bremen ist es alles egal, weil die Saison ist eigentlich schon durch für sie. Nach unten geht nichts mehr, also nach unten keine Gefahr, nach oben geht nichts mehr. Insofern ist auch wurscht. Dann haben wir Samstag Bayern gegen Stuttgart. Schöner Südgipfel.
Ja. Kannst du Norden und Süden schön aufgeteilt aufeinander.
Ja.
Muss mal gucken, ob die Stuttgarter da ins Meisterrennen nochmal eingreifen können. Die Bayern ärgern. Ja. Spielt eine starke Saison und natürlich all eyes on Lewandowski, ob da welche Rekorde weiter in Purzelgefahr sind. Mal schauen. Könnte auch so ein Dreierpack Lewandowski sein gegen Stuttgart.
Ja, das warten wir mal ab. Aber ich denke jetzt auch, also sie werden sich jetzt unter der Woche gegen Lazio jetzt ja auch nicht super verausgaben. Stuttgart auswärts natürlich super stark. Also das darf man auch nicht vergessen. Die haben im Hinspiel auch Bayern ziemlich lange Paroli geboten und dann aber verloren zu Hause. Im Auswärts sind sie aber immer ein bisschen unangenehmer noch zu spielen. Mal sehen, ob die Bayern das gut hinbekommen. Köln gegen Dortmund. Das ist für uns wichtig, weil da darf Köln gerne verlieren und Dortmund gewinnen. Das ist halt auch so ein Spiel, wo Dortmund dann auch gerne mal ein bisschen strauchelt. Aber wir hoffen es mal nicht. Jetzt sind sie ja ziemlich stabil und Köln so schlecht und auch zu Hause so schlecht. Das sollte eigentlich auch funktionieren. Und für mich eigentlich das spannendste Duell mit an diesem Spieltag, Schalke gegen Gladbach. Ich weiß nicht, das ist für mich so ein Duell, da liegt was in der Luft. Weil wenn Gladbach das nicht gewinnt, und das ist gar nicht so ausgeschlossen angesichts der Form aktuell, dann kann da nochmal richtig was brennen. Also, und zwar der Baum in Gladbach und auf Schalke die Hoffnung. Ich weiß nicht. Also, wie siehst du es, Henning? Siehst du eine reelle Chance, dass Gladbach das verliert, also Schalke es irgendwie gewinnt?
Ich finde, es ist völlig zu Recht als Topspiel am Samstagabend terminiert worden. Wahrscheinlich auch schon in weiser Voraussicht vor einigen Wochen. Da hast du recht. Also natürlich, nominell müsste man sagen, Gladbach Favorit, Schalke kriegt nichts gebacken. Wenn es gegen Wolfsburg 5-0 steht am Ende, dann sollte Gladbach zumindest ein 2-3-0 hinkriegen. Aber du hast recht, da liegt was in der Luft. Und Gladbach hat halt auch einen Abwärtstrend zu stoppen. Marco Rose hat einen Job zu retten. Und vielleicht kickt in Schalke ja mal die Alles-Egal-Mentalität endlich rein. Macht ein bisschen hier Lachgas in den Motor, wie bei hier Need for Speed. Aber das wird sehr, sehr interessant. Da freue ich mich drauf, das anzugucken. Und ich glaube, dass Gladbach das macht. Also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, aber wenn irgendwo Magic ist an diesem Spieltag, dann auf Schalke, würde ich sagen.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. Ja, vielleicht. Das war brisant, brisant. Frankfurt Union haben wir noch zu bieten. Auch das, ja, ganz, ganz spukes Duell. Hoffenheim-Mainz. Da darf Mainz dann auch wirklich auch mal wieder verlieren. Ja, sollten jetzt nicht alles gewinnen da unten. Ja. Und dann natürlich noch Hertha Leverkusen, die beiden letzten Duelle auch am Sonntag erst. Ja, also gut, wir haben mehr Zeit, uns vorzubereiten jetzt auch mal. Das könnte was bringen. Wir haben ein Heimspiel wieder, was ja kein wirkliches Heimspiel ist, aufgrund der Umstände. Aber trotzdem kann das ja nochmal was bewirken. Gegen Leverkusen haben wir leider Gottes nicht gut performt, immer auch ziemlich hoch kassiert. Aber die Hoffnung, sie stirbt zuletzt.
Das stimmt. Wir zeichnen ja dann am Sonntag vor diesem Spiel auf. Das heißt, wir werden noch nicht wissen, wie es ausgegangen sein wird.
Stimmt, dann reden wir doppelt drüber. Dann reden wir jetzt schon mal drüber und dann reden wir wahrscheinlich nächstes Mal nochmal drüber. Das ist gut.
Ja. Vielleicht können wir uns ja die Woche noch überlegen, was wir da denken über die Hertha und über Leverkusen. Gibt es auch noch eine PK vor dem Spiel?
Zumal ja Leverkusen auch gespielt dann, ne? Spielen jetzt ja gegen Bielefeld heute. Dann können wir das nochmal mit einweben. Ja, gut, okay, dann müssen wir da nicht so viel zu verlieren, weil da reden wir nächste Woche eh nochmal drüber. Ja, 26. Spieltag bietet also wieder einiges und all das, was da geboten wird und natürlich, was unter der Woche noch passiert und ob es vielleicht schon einen Yogi-Nachfolger gibt, ob Lothar Matthäus die Fußballschuhe nochmal schnürt oder die Trainerschuhe nochmal schnürt, die ganz anders aussehen als die Spielerschuhe. Das, all das werdet ihr natürlich wieder von uns hier bekommen, brühwarm und hervorragend qualitativ analysiert bei Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Henning, was machst du jetzt mit diesem angebrochenen Sonntag noch? Die Sonne lässt sich so halb blicken, es ziehen aber auch graue Wolken auf. Ich habe gestern einen unfassbar regnerischen Spaziergang gemacht, aber es war ziemlich geil, muss ich sagen. Also es hat geregnet, gewindet, das war richtig gut.
Ach schön, da freut man sich richtig wieder, da freut man sich richtig wieder reinzukommen danach, finde ich. Finde ich auch ganz schön, wenn man so spazieren geht und dann so richtig auch, einem ist ein bisschen kalt und nass und dann kann man schön rein und sich in was anderes anziehen und sich in der Decke kuscheln und einen Tee trinken. Finde ich auch ganz schön, noch ein bisschen Winter mitzunehmen. Ich werde heute auch nochmal rausgehen. Es sieht hier jetzt gerade ganz, ganz gut aus, aber wirklich leicht dunkelwolkig auf jeden Fall. Und ich denke, ich werde später hier Frankfurt-Leipzig gucken. Leipzig-Frankfurt.
Schön, da wünsche ich ganz viel Spaß dabei. Ja, ich finde auch so eine Spaziergänge sind aber auch währenddessen geil. Wenn du draußen so richtig wachgepeitscht wirst vom Wind und vom Regen, das ist ziemlich geil. Das ist selbst fühlt man sich richtig alive. Und das ist ja auch wichtig in diesen Zeiten, wo man sich nicht so oft alive fühlt. Weil eben vieles verharrt und gleich bleibt. Und außer die Inzidenz, die steigt immer. Die steigt immer.
Genau. Fühlt euch zu Hause auch mal mit so einer ganz erfrischenden Peitsche in den Sonntag hinaus getrieben. Ein nettes Wort. Getrieben ist zu hart. Aber fühlt euch mal mit so einer ganz freundlichen Peitsche zärtlich in den Sonntag entlassen. Und habt eine gute Woche.
Ich erkenne da so Parallelen. Du hast ja vorhin auch vom Sexy Sunday gesprochen. Jetzt redest du von Peitschen. Ich möchte das Gespräch an dieser Stelle beenden, meine Damen und Herren. Und gebe deshalb also zurück an die angeschlossenen Funkgeräte und Funkhäuser. Und überlasse Ihnen jetzt hier eine Show mit Henning Schneider, der tendenziell hier gerade in eine ganz andere Richtung sich lang peitscht.
Ja, weiter geht's auf meinem OnlyFans-Account. Hab da so ein Audio-Only-Fans, habe ich da. Das ist also ohne Bildmaterial, aber mit.
Ja, das wird trotzdem mich hot. Nicht überraschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, mehr davon dann vielleicht nächste Woche. Macht es euch gemütlich, wie auch immer, mit Peitsche oder ohne. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin, ciao.
Macht's gut, ciao.
Wir haben viele Dinge erlebt zusammen und das war einfach auch wirklich toll. Wir haben natürlich mit dem Weltmeistertitel einen unglaublichen Erfolg zusammen errungen. Wir haben natürlich auch mit einer jungen Mannschaft den Confed Cup gewonnen. Wir haben wirklich auch viele, viele tolle Momente gehabt. Es gab zwar natürlich einen Rückschlag mit dem 0-6 gegen Spanien, das hätte uns alle maßlos enttäuscht. Nichtsdestotrotz waren wir insgesamt schon auch in der kurzen Zeit, die wir zur Verfügung hatten, eigentlich auf einem sehr guten Weg. Die Entscheidung ist auch jetzt erst gefallen. Einfach auch so ein bisschen Blick voraus. Wo will man denn in 3 oder 4 Jahren stehen? Was kommt auf uns zu? Wo sehe ich mich? Was habe ich erlebt? Und vielleicht möchte ich dann, habe ich mir gesagt, diese EM24 einfach mal aus einer anderen Perspektive sehen.